Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Herzlich willkommen beim Podcast auf spielvertiefung.de. Heute gibt es eine Sonderfolge zu einem Spiel, das relativ populär ist aktuell, und zwar Assassin's Creed Shadows von Ubisoft. Falls ihr die aktuelle G gekauft habt, dann wisst ihr ja, dass es da eine Titelstory dazu gab, die geschrieben wurde von Benjamin Schmedig, und den begrüße ich jetzt hier. Hallo.
Hi, schön wieder dabei zu sein. Und direkt mal nur zu einem Spiel. Ich glaube, das haben wir zwei noch gar nicht gemacht.
Richtig. Und wir hatten schon des Öfteren vor, mal so ins Detail zu gehen, was Spieldesign angeht, bestimmte Subgenre. Und wir beide mögen ja sehr, sehr gerne die Stealth-Action. Und das ist jetzt einfach mal eine Gelegenheit, die will ich nicht verpassen.
Ja, bietet sich auch echt an, da ja gerade Assassin's Creed jetzt wieder zu der Stealth-Action mehr zurückfindet als jemals zuvor. Von daher passt das gut.
Für alle da draußen, die das Spiel noch nicht so auf der Uhr haben oder so eingeordnet haben in eine Schublade: Das Schleichen ist eine Facette, es geht immer noch um eine offene Welt, so wie man das kennt von der Reihe. Und da gehen wir gleich auch noch drauf ein, was es da so für Eigenheiten gibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast ja in der G schon gelobt, dass Ubisoft da in diese Richtung geht, die auch ein bestimmter Klassiker mal eingeschlagen hatte, und zwar Tenchu, Stealth Assassins. Würdest du sagen, nachdem du jetzt sehr viel Erfahrung gesammelt hast im alten Japan, dass da durchaus einige Facetten dabei sind, die man vergleichen kann?
Ja und nein. Also es gibt tatsächlich Sachen, die sind vergleichbar, einfach weil man unter anderem eine tödliche Assassine spielt in Japan. Das heißt, von daher passt das schon sehr gut. Aber wie die Stealth-Action spielmechanisch aufgebaut ist, erinnert das schon eher an die westlichen Spiele der, naja, jüngeren Vergangenheit ist schwierig, weil Stealth Action gerade nicht so in war in den letzten Jahren, aber das, was das da zuletzt gegeben hat, von daher würde ich so in beides quasi einsortieren.
Da würde ich dir recht geben. Und dieser Klassiker, also Tenchu Stealth Assassins, der erschien ja 1998 auf der PlayStation, der wurde entwickelt von Acquire und gehörte für viele, viele Jahre zu diesem, ich würde fast sagen, goldenen Trio für dieses Genre, zusammen mit Thief auf der einen Seite und Metal Gear Solid auf der anderen Seite, hat es das Genre mitgeprägt und auch viele Spiele, wie zum Beispiel in Splinter Cell, inspiriert, dieses Tenchu. Ich habe es damals auch sehr gemocht auf der PlayStation, und es war das erfolgreichste Spiel bis hin zu Octopath Traveler für Acquire ever.
Wow, wirklich?
Ja.
Okay, das wusste ich nicht.
Aber es liegt auch ein kleiner, ich will nicht sagen Fluch, aber eine Schwierigkeit in diesem Vorhaben, das Schleichen im alten Japan zu inszenieren. Denn aus diesem Tenchu wurde eben aufgrund dieses großen Erfolges 1998 eine Reihe. Wie schwierig dieses Genre zu meistern ist, das musste auch From Software erfahren. Die haben sich nämlich seit 2004 um die Reihe gekümmert, zusammen mit K2 LLC. Und zwar von Tenchu Fatal Shadows bis hin zu Shadow Assassins im Jahr 2008. Also 6 Spiele waren das unter der Leitung der heute so berühmten Japaner. Die aber, wie gesagt, zwischen schwach und maximal solide abschnitten. Ich habe das meiste davon auch besprochen. Und erst der geistige Nachfolger von Tenchu, Sekiro, Shadows Die Twice, der konnte das Abenteuer rund um einen Shinobi dann im Jahr 2019 wieder auf ein neues Niveau hieven. Ich wollte das nur noch mal einschmeißen, weil sicherlich einige da draußen an diesen Klassiker Tenchu denken, wenn sie hören, altes Japan, Schleichen und Shinobi.
Also der Vergleich liegt auf jeden Fall nahe. Und eine Sache, die es ja wirklich, die beiden Spiele gemeinsam haben, in dem Fall ist die Tatsache, dass, nimm mal zum Beispiel Thief. In Thief war das Verstecken im Schatten und das für mich mich ging das eher um das heimliche Vorbeischleichen. Und bei den japanischen Spielen geht es um das für mich mehr heimliche Anschleichen und dann schnelle Meucheln auch der Gegner. Hm. Also die zu erdolchen oder wie auch immer zu erstechen, spielt da eine größere Rolle. Ich glaube, das ist dann mehr, da haben sie vor allem da viel gemeinsam.
In dem ersten Tenchu sollte man den Zweikampf möglichst auch vermeiden, aber man konnte natürlich versuchen, da erfolgreich zu sein. Das wurde dann allerdings über die verschiedenen Waffen und Angriffstechniken, die eben auch ein Ninja hat, hatte man viel mehr Optionen als Garrett, der jetzt im Schwertkampf unterlegen war und jetzt auch nicht noch 2, 3 Martial-Arts-Techniken aus der Hüfte zaubern konnte, wenn er entdeckt worden ist. Von daher hast du da schon recht. Und auch Metal Gear Solid ging ja nochmal in eine andere Richtung. Also das waren 3 ganz unterschiedliche Stealth-Action-Klassiker. Und ich habe mich jedenfalls auch gefreut, dass sich Ubisoft, nachdem sie das ja schon in Mirage angedeutet hatten, wo sie mit dem Dieb im 9. Jahrhundert in Bagdad das Spieldesign so ein bisschen verschlankt haben und auch schon wieder so ein bisschen getrimmt haben auf mehr Stealth-Action. Da habe ich damals gehofft, dass sie das jetzt in diesem Assassin's Creed Shadows weiter vertiefen. Wie siehst du die beiden so im Vergleich, Mirage und Shadows?
Schwierig. Gute Frage. Die habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht gestellt, weil Mirage ist für mich so ein Einzelfall, mit dem Ubisoft versucht hat, ja so ein bisschen zu den Wurzeln von Assassin's Creed zurückzukehren. Mhm. Und ich habe es gerne gespielt, aber es hat sich nicht so agil und dynamisch angefühlt wie jetzt Shadows, das für mich eine viel modernere Stealth-Action ist. Und das ja auch in einem, wenn man das so spielen will, hat es auch einen starken Kampffokus.
Ja.
Also von daher ist Mirage eher ein Wink in die Vergangenheit und Shadows quasi das, was, das sagt Ubisoft ja sogar auch selbst, das soll eine neue Ära für Assassin's Creed einleiten. Das, was quasi die steht mehr so für die Zukunft, für eine moderne Stealth-Action, auch wenn die gar nicht so neu ist, wie das jetzt.
Ja, da würde ich dir recht geben. Mirage hat sich angefühlt wie zurück zu den Wurzeln oder zumindest wieder versuchen. Es wurde ja auch entwickelt von Ubisoft Bordeaux unter einem anderen Creative Director und Game Designer. Und dieses Assassin's Creed Shadows wurde bei Ubisoft Quebec entwickelt. Die hatten vor 7 Jahren Assassin's Creed Odyssey gemacht, während das Assassin's Creed Valhalla in Montreal entstanden ist. Also das ist für alle, die bei der Nennung von Ubisoft immer so denken, das ist das ein und dasselbe, weil das Spieldesign, ja, das muss man dazu sagen, sich natürlich auch ähnelt, gerade innerhalb der Reihe. Und vielleicht eine interessante Information, dass man die Unterschiede innerhalb der Reihe auch manchmal mit den Studios in Zusammenhang bringen kann. Ne?
Das stimmt. Es gibt, die verschiedenen Studios haben tatsächlich eine eigene Handschrift, auch wenn gerade Assassin's Creed natürlich eine der Serien ist, die ein sehr einheitliches Erscheinungsbild über die Jahre geprägt hat oder das durch ein einheitliches Erscheinungsbild geprägt wurde. Interessant ist natürlich schon, dass man die Assassin's Creed-Zeit in bislang 2 Phasen einteilen kann, nämlich die Phase vom ersten Assassin's Creed bis zu Syndicate, was da gab es, ähnlich wie Mirage, das war auch ein Stealth-Action-Spiel. Die Action stand schon immer mehr im Vordergrund als die Stealth in den Spielen. Das Klettern an Häuserwänden spielte eine ganz, ganz große Rolle. Spielt es auch in Mirage wieder. Und dann sind sie mit Origins ja in einer, da sind sie mehr in dieses klassische Open- oder jetzt klassische Open-World-Rollenspiel gewechselt, mit einem größeren Schwerpunkt auf dem Kampf, mit einem größeren Schwerpunkt auf Charakterentwicklung über das Sammeln von ständig neuer Ausrüstung und Erfahrungspunkten und das Aufleveln des Charakters. Das war vorher gar nicht drin. Mhm. Diese Phase ging so bis Valhalla und sie übernehmen vieles daraus, aber sie wollen jetzt nochmal in eine neue Phase eintreten, wo sie so ein bisschen den altmodischen, stärkeren Stealth-Fokus in dieses offene Rollenspiel Action-Adventure übertragen und so ganz nebenbei auch beide Spielweisen stärker fördern wollen. Also genau, das meine ich damit, dass es eine neue Ära einleiten soll. Aber du hast recht, um die Frage zu beantworten, die Studios hat man trotzdem immer leicht erkannt.
Ja, bei mir war das immer so eine, ja nicht eine Hassliebe, das ist viel zu intensiv. Irgendwann war Assassin's Creed für mich nicht mehr von Belang. Tatsächlich, obwohl es mich immer mit seinem historischen Flair neugierig gemacht hat. obwohl es mich gerade in den ersten Teilen immer aufgrund seines, ja, seine, es war halt ein Action-Adventure mit Stealth-Elementen. Das war eine schöne Mischung.
Ja.
Die mir gut gefallen hat. Und die ersten Teile habe ich auch noch als sehr elegant und schlank empfunden. Deswegen hatte ich mich vermutlich so über Mirage gefreut oder über den Versuch wieder anzuknüpfen an diese Phase, in der ich die Serie auch noch ganz gerne gespielt habe. Und irgendwann danach, du hast das ganz schön umrissen, die verschiedenen Etappen, als es dann mehr Action-Rollenspiel wurde und mehr Ansammlung und Ausrüstung und so weiter und immer komplexere Systeme draufgestülpt worden sind, hat mich die Serie dann auch komplett verlassen, sodass ich selbst Valhalla, trotz der Tatsache, dass ich mich ja für altnordische Mythologie und so weiter interessiere, gelangweilt hat.
Ja.
Und bei Mirage war es so, das hat mich wieder ein bisschen abgeholt. Das war für mich wieder solide bis gut. Und dann kommen wir jetzt gleich vielleicht auch zu Shadows. Das geht auch in diese Richtung, aber eben nicht so, wie ich es gedacht hätte. Aber da können wir gleich nochmal im Detail sprechen.
Okay, ja, da bin ich tatsächlich gespannt. Wir haben uns im Detail, haben wir uns jetzt ja im Vorfeld auch noch gar nicht über das Spiel unterhalten. Aber ich wollte auch nur kurz sagen, wo ich herkomme, mir ging es ganz ähnlich. Ich habe die ersten, vor allem das zweite Assassin's Creed, wahnsinnig gerne gespielt. Mhm. Dann hat das nachgelassen, was auch immer das Gleiche war im Wesentlichen, hat sich wenig entwickelt. Unity fand ich nochmal cool. Und das Action-Rollenspiel hat mich auch nie so angesprochen, weil da auch, und das wird nochmal ein Punkt sein, eine gewisse Beliebigkeit drin war. Es hat sich wie so ein gleichförmiges durch die Gegend laufen und sammeln und kämpfen angefühlt. Das fand ich nicht so stark.
Genau. Ja, und ich habe mich dann eher, was dieses Szenario angeht, gab es natürlich auch viele Alternativen und man hat ja auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, im alten Japan unterwegs zu sein, weil Ubisoft sich ja diesem Kapitel noch gar nicht gewidmet hatte, was viele verwundert hat übrigens, dass so lang gedauert hat, weil sich das ja so anbietet auch irgendwie. Aber es gab natürlich auch genug andere Entwickler. Ich hatte From Software und Sekiro schon erwähnt. Da spielt man ja auch ein Shinobi. Und dann gab es einige andere Spiele von Rise of the Ronin bis hin zu Ghost of Tsushima natürlich, die in irgendeine Ära des alten Japan im weitesten Sinne entführt haben. Und die haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Die hat man so im Hinterkopf, wenn man jetzt durch dieses Spiel schleicht und sich kämpft. Von daher haben wir da vielleicht einiges zu besprechen. Die Ausgangssituation, die ist ja für mich zumindest auch wiederum historisch zuerst mal sehr interessant. Ich gehe jetzt gar nicht so tief ins Detail, aber die Geschichte der Shinobi, die wird da überraschend vielfältig dargestellt. Also von den Clans, die es da in der Provinz Iga gibt, die man auch besuchen kann, in der man auch unterwegs ist. In der Rolle von Naoe spielt man auch die Tochter eines historisch verbrieften Shinobi. Da gibt's einige Gestalten, da kann man nachschlagen, woran die so beteiligt waren. Und außerdem wird da ein Abschnitt der japanischen Geschichte dargestellt, der sogenannte Tensho-Iga-Krieg oder die Tensho-Iga-Kriege, in denen die Shinobi als relativ zunächst unabhängige Republik. Es gibt eine sehr schöne Arbeit darüber. Da hat man sich damit beschäftigt, wie die eigentlich organisiert waren. Und die hatten ein politisches System mit einer eigenen Rangfolge und die waren innerhalb ihrer Bergregion, die sehr unzugänglich war, nur über 6 oder 7 Pässe, die sehr schmal waren, relativ autark, unabhängig und haben ihre Söldnerdienste angeboten. Und dieses Spiel Assassin's Creed Shadows dreht sich auch darum, dass der Oda Nobunaga versucht, diese unabhängige Region zu erobern. Und das spielt so zwischen 1579 und 1581. Da gab es 2 große Schlachten, die werden auch beide thematisiert im Spiel. Das hat mich auch gefreut. Die erste Schlacht, die haben die Samurai verloren. Da hat allerdings nicht Oda Nobunaga die Armeen angeführt, sondern sein Sohn Oda Nobukatsu. Und der wollte quasi seinem Vater mit diesem Sieg beweisen, dass er in der Lage ist, Heerführer zu sein. Das scheiterte grandios und es gibt einen Historiker namens Stephen Turnbull, der fasst diese Niederlage zusammen mit "One of the greatest triumphs of unconventional warfare over traditional samurai tactics in the whole of Japanese history." Und schön ist, dass man im Einstieg dieses Assassin's Creed diese Schlachten auch, dass die angerissen werden und dass man diese Charaktere auch kennenlernt. Also von daher hat mich das gefreut, dass Ubisoft da auch dieses nicht so ganz bekannte Kapitel aufschlägt. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ich bin ja geschichtlich weniger bewandert. Ich muss, wenn ich zu sowas schreibe, mich immer erst einlesen. Was ich aber schön fand ist, oder schön finde, ist, dass es spielt ja in einer Zeit, in der Japan sehr zerfahren ist, politisch kämpfen viele Fraktionen gegen miteinander. Und für mein Empfinden fangen sie das in vielen Sachen sehr, sehr gut ein. Man bekommt ein sehr gutes Gefühl dafür, erstens, was der Krieg mit Japan macht, teilweise. Und dann auch, wie, wie es eben ist, zwischen den Fronten zu stehen, wie es ist, auf einer Seite zu kämpfen und was das anrichtet, auch mit den zentralen Figuren teilweise. Ich weiß gar nicht, ob wir darauf schon im Detail eingehen wollen, aber einfach nur die Art und Weise, wie Naoe und Yasuke, also das sind die zwei Charaktere, ja, die man spielt, die Shinobi und der Samurai, wie die zusammenkommen, die kommen ja von zwei sehr verschiedenen Seiten. Mhm. Ich finde, das ist Ubisoft richtig gut gelungen, weil dort das erstens der historische Hintergrund mit einfließt und auf eine erzählerische, emotionale Art auch das sehr gelungen ist. Also ihnen ist es gelungen, mich als Spieler dort reinzuziehen und zu verstehen, was die beiden bewegt und warum die zusammen kämpfen.
Ja, das bekommen sie im Einstieg sehr gut hin. Und du hast vorhin erwähnt, dass dieses Shadows für Ubisoft eine Art Neuanfang sein soll. Das kann man an vielleicht 2-3 Dingen festmachen, die es dann eben auch unterscheiden von Mirage, was ich dazu aber später mehr eher bedauere. Aber das moderne Neue daran ist, dass man zum ersten Mal eben zwei unterschiedliche, komplett unterschiedliche Figuren spielen kann und erleben kann. Auf der einen Seite Yasuke, den schwarzen Samurai, und auf der anderen Seite Naoe, die Shinobi aus der Region Iga, die ich erwähnt hatte, die am Anfang auf unterschiedlichen Seiten des Krieges stehen. Der Yasuke ist Teil der Armee von Nobunaga, die Iga angreift und dort das ganze Land verheert. Man ist auch selber unterwegs, man schlüpft in seine Rolle und metzelt sich da im Grunde durch die Ninjas.
Ja.
Und auf der anderen Seite hast du Naoe, die genau das erlebt und aus dem Verlust ihrer Verwandten und so weiter heraus und ihres Vaters natürlich den Rachegedanken schmiedet. Da flechtet die Story noch sehr schön diese Maskenträger ein, die ihren Vater letztlich elendig verenden lassen. Und sie soll eigentlich auch mit ihm sterben, wird dann aber durch einen Zufall gerettet und vergisst das natürlich nicht mehr und will jetzt all jene, die diese Masken trugen, an denen will sie sich rächen. Und das Ganze wird jetzt, ohne dass ich zu viel verrate, verknüpft eben mit dem Ansinnen von Nobunaga, ganz Japan zu erobern.
Ja, das bekommen sie eh cool hin, finde ich, wie das eingebunden ist. Ich werde auch nicht zu viel verraten. Also ich mag das sehr, wie sich die Geschichte dann sehr früh schon entwickelt, was sie daraus machen, wie Ubisoft quasi sein. Warten Sie, wie hatten Sie es genannt? Ich habe mich ja, ich hatte ja ein Interview geführt. Sie haben das den Da Vinci Code Twist genannt. Also Geschichte zu nehmen und dann viel Fiktion drauf zu bauen. Ich finde, das haben sie cool gemacht und dann über diese Rache-Geschichte und eben die Art und Weise, in welche Richtung die geht, für mich einen coolen Anreiz geschaffen, zu wissen zu wollen, wie es weitergeht.
Und für alle da draußen, die sich jetzt nicht so mit der Geschichte der Ninja und Shinobi beschäftigt haben, die befinden sich in dieser Zeit quasi auf ihrem Höhepunkt, als sie natürlich noch unabhängig waren in dieser Provinz Iga. Im Laufe des Spiels werden sie konfrontiert mit dem Eroberer, mit Nobunaga, und ihre Provinz wird angegriffen und fast komplett vernichtet. Jetzt wechsle ich mal in die historische Entwicklung. Da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein, weil nahezu alles über diese Zeit wurde wesentlich später berichtet. Sprich, es gibt wenig Primärquellen. Nichtsdestotrotz gibt es sehr viele Bezüge zu Familien und Clans und Beteiligten, die auch im Spiel vorkommen. Das finde ich gut. Bis hin zu Nebencharakteren, die man gar nicht so auf der Uhr hat, wo man denken könnte, ja, den hat sich Ubisoft jetzt ausgedacht. Aber nein, den Mitsuhide zum Beispiel, den gab es tatsächlich und der hat sich genauso zu Nobunaga verhalten, wie er das im Spiel dann auch tut. Das hat mir gut gefallen. Und was die Shinobi betrifft, ist das so, dass am Ende dieser Kriege, in der zweiten Schlacht, wurden sie dann vernichtend geschlagen von einer riesigen Übermacht an Samurai, die sind über all diese Pässe, die in diese Bergregion führen, sind die in Kolonnen einmarschiert. Und die hatten im Grunde gar keine Chance mehr. Und der Vater, der Oda Nobunaga, der auch in der Einleitung des Spiels vorkommt und auch eine der Hauptfiguren ist innerhalb der Erzählung, der wollte natürlich die Schmach seines Sohnes, der sich da so peinlich von dieser Guerillataktik hat, überrumpeln lassen, wenn man so möchte. Der wollte die Schmach natürlich tilgen und das hat er auch in einer Gnadenlosigkeit getan, die dafür gesorgt hat, dass diese Region nie mehr ihre Eigenständigkeit hatte als so eine Art, es war, wenn man so möchte, so eine Art Republik der Shinobi-Clans, die sich selbst verwaltet haben. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass man das mit so einer Piratenrepublik vergleichen kann, aber es gibt Historiker, die eben diese Eigenständigkeit schon betonen und das war denen natürlich ein Dorn im Auge. Was danach geschehen ist, nach dieser zweiten Schlacht ist, dass die Shinobi oder Ninja, die haben sich natürlich nicht in Luft aufgelöst, aber die wurden dann quasi integriert in die Armeeführung als Spezialeinheiten, als Aufklärer, Saboteure und so weiter. Das heißt, man wusste um die Qualitäten dieser Kämpfer und hat sie dann in die reguläre Armee integriert. Und gleichzeitig haben sie dann noch hier und da, waren sie noch als Söldner, Auftragskiller, wenn man so möchte, aktiv oder auch in der Abwehr. Also nur haben sie diese Eigenständigkeit nicht mehr gehabt. Und der Mythos des Ninja, der hat sich dann über viele, viele Jahrzehnte gehalten und weiterentwickelt. Und da wurde natürlich auch viel hinzugedichtet über das, was die so alles können. Also.
Und ja. Und ich glaube, das kam Ubisoft ganz recht, weil die Art und Weise, wie man über die Dächer und durch die Schatten sich bewegt, ungesehen natürlich, die ist sehr, sehr, die ist quasi mythisch überhöht. Die ist zum spielerischen, zum Nutzen des Spielers oder der Spielerin ist das, geht das sehr, sehr, sehr schnell und leicht und dynamisch. Von daher passt denen das, glaube ich, ganz gut, dass es diesen Ninja-Mythos gibt.
Ja, Naoe hat ja auch einen Greifhaken, mit dem sie
richtig
sofort in die Höhe katapultieren kann, aber den braucht sie manchmal gar nicht, weil sie selbst Vordächer auf Knopfdruck automatisiert erklimmen kann. Teilweise gegen die physikalischen Gesetze so ein bisschen.
Ja.
Das ist eine Leichtigkeit in der Akrobatik, die Assassin's Creed ja schon immer auszeichnete, wenn man so will.
Ja.
Das ist natürlich nützlich und komfortabel. Manchmal ist es ein bisschen hakelig, wenn man nicht mehr wegkommt von einem Dach, wenn man runterspringen möchte. Aber das war auch schon immer so Teil des Systems.
Ja. Ich hab auch gedacht, okay, die so ein paar typische Assassin's Creed-Schwächen sind noch mit dabei in der Bewegung. Die ist eigentlich super. Das Klettern macht ja auch Spaß, so unplausibel das ist. Ich habe tatsächlich viel Spaß daran, mich über die Dächer auf die Dächer raufzuklettern und drüber zu springen. Aber manchmal tut sie einfach Sachen nicht, wo man sich denkt, Mädel, du musst jetzt einfach da runter oder da hochkommen können.
Aber ich musste auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad hochstellen, eine Stufe,
ja.
Denn das war irgendwann nicht, das ist zwar schön, wenn keiner auf die Dächer geht und dich da verfolgt, dann hast du da, es ist wie so eine Art freies Gebiet, aber es fühlt sich auch an wie ein Cheat.
Ich habe das auch gemacht, ich habe gleich auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad gespielt, sonst schauen die ja nicht auf die Dächer.
Ja, sie machen es dann teilweise tatsächlich in einigen wenigen Missionen, machen sie es dann tatsächlich auch, wenn man den Schwierigkeitsgrad nicht hochgestellt hat. Ich kann allen da draußen, die so ein bisschen Stealth-Action mögen und da auch gerne in diesem Subgenre unterwegs sind, den kann ich nur empfehlen, in diesem Aspekt wirklich die Schwierigkeit zu erhöhen, damit man da oben nicht komplett ohne Spannung aktiv ist.
Zumal ich eins auch gern sagen würde, du hast recht, also sehe ich ganz genauso, wer wirklich schleichen will und da eine gewisse Herausforderung haben will, der muss das eigentlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Und das Spiel ist selbst dann nicht wirklich schwer in dem Sinne, was daran, also gar nicht entdeckt zu werden, ist durchaus knifflig. Da muss man schon sehr aufmerksam sein. Ich habe ja auch so Hilfen abgeschaltet, dass Gegner markiert werden und ich die durch Wände sehe. Ich benutze das nicht. Dann ist es schon kniffliger. Aber was immer einfach ist, oder ja, eigentlich ist es immer einfach, ist wegzurennen, sich zu verstecken und nochmal neu anzufangen. Zum einen das und zum anderen, also nur das sage ich noch kurz dazu, auch das Kämpfen mit Naoe, auch wenn sie nicht die starke Samurai ist, das Kämpfen ist ja eigentlich mehr Yasukes Ding, aber auch Naoe kann sehr, sehr gut kämpfen und sehr viele Gegner in Schach halten und platt machen, relativ früh auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Also man hat immer gute Möglichkeiten, aus einer brenzlichen Situation rauszukommen, selbst wenn man entdeckt wird.
Das ist vollkommen richtig. Und genau das ist der Punkt, wo ich mir gewünscht hätte, dass es mehr zurück zu den Wurzeln geht oder vielleicht noch ein bisschen mehr wie das Tenchu wird. Denn Naue ist auch sehr stark, obwohl sie eben die Shinobi ist. Und sie ist in der Geschichte ist sie ja ein junges Mädchen, die gerade ausgebildet worden ist. Die hat ihren Vater verloren. Der war ein erfahrener Ninja. Sie hat einige Mentoren gehabt und so weiter. Aber man spielt auch in kleinen Rückblicken, wenn man meditiert an so bestimmten Stellen, erlebt man, wie sie ausgebildet worden ist. Und da erfährt man, ja, sie hat jetzt das gelernt und dies gelernt. Sie hat mit Holzschwertern gekämpft und so weiter. Aber wenn man das durcherlebt hat, hat man auch nicht das Gefühl, dass sie jetzt ein Killerkommando ist. Aber das Spiel selbst, sobald es dir die Zügel gibt, vermittelt dir genau das.
Ja.
Dass du letztlich mit, egal was da vor dir steht, ein 2-Meter-Hühner mit einer Keule oder ein schwer bewaffneter Samurai oder ein Speerkämpfer oder ein Trupp von Leuten, du kannst sie alle wegmessern, um das jetzt mal so auszudrücken. Du kannst eine ganze Festungsanlage kannst du quasi in Blut tränken und danach alles plündern. Ich habe das natürlich ausprobiert, ob es geht. Und ja, es ist möglich. Jetzt kann man sich so selbst beschränken, wie du das tust, dass man diesen Adlerblick durch die Wände, dass man den gar nicht benutzt und dass man einfach vielleicht nur seinem Ziel folgt. Aber ich hätte mir vom Spieldesign auch gewünscht, dass man all das, was ja an Möglichkeiten da ist, an Subtilen, das ist ja eigentlich das Schöne an dem Spiel, die können wir gleich mal auflisten, also was man denn so alles tun kann. Mhm. Aber dass man das auch ein bisschen belohnt, wenn man eben nicht eine Blutspur hinterlässt, sondern ohne einen Alarm auszulösen, wie es zum Beispiel, meine Güte, bei Splinter Cell in manchen Missionen war, dass man wirklich dazu animiert wird, auch subtil und lautlos vorzugehen und eben nicht alles tötet, was sich da bewegt.
Ja, das hätte ich mir auch gewünscht, was ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass Assassin's Creed immer noch, also auch dieses Assassin's Creed, ein Spiel ist, das in jeder Situation quasi zugänglich sein soll und eine gewisse Leichtigkeit haben soll. Das war schon immer typisch für die Serie. Ich erinnere mich, dass ich auch den zweiten Teil, den hatte ich bis zuletzt immer noch am liebsten gespielt, irgendwann so gespielt habe, dass ich durch die Städte gerannt bin und einfach Wachen ermessert habe, weil ich an denen vorbeigerannt bin, weil ich gerade, die Taste war da und ich habe sie gedrückt. Mhm. Das war immer so ein bisschen der Spielrhythmus und das ist natürlich Banane und das ist schade, aber das ist hier halt auch noch ein bisschen vorhanden. Weißt du aber, was es für mich dann so ein bisschen umgedreht hat? Das ist, und ich werde das nicht im Detail erzählen, aber nachdem Naoe und Yasuke zusammenkommen, die Art und Weise, wie sie das machen und der Blick auf die Welt, den man dadurch erhält. Für mich war das dann die Motivation, zu sagen, ich mache es aber ohne die Leute einfach so abzumessern, weil ich drauf Bock habe oder weil es geht. Das klingt wie eine blöde Ausrede, ist es zum Teil auch, aber für mich hat das gut genug funktioniert, um zu sagen, es ist cool, dass ich mit Naoe nicht alle abmessern muss.
Ja, es ist so, es gibt innerhalb der Geschichte eine Entwicklung. Das Spiel wird eröffnet, wie wir gesagt hatten, mit kleinen Schnipseln aus dem Leben von Yasuke und von Naoe. Man erfährt allerdings zunächst mehr über die Vergangenheit von Naoe. Es ist auch nicht so, dass man sich eine Figur entscheiden muss. Es wechselt irgendwann auch zwangsläufig. Selbst wenn man nur mit Naoe spielen will, muss man irgendwann wieder in die Haut von Yasuke schlüpfen, auch direkt.
Aber immer noch kurz.
Ja, aber auch in Kämpfe und Duelle zum Beispiel. Und bevor ich darauf eingehe, weil das ja auch eines dieser Elemente ist, wo ich dir recht gebe oder wo Ubisoft seinem Credo folgt, wir wollen diese Serie in eine moderne Zeit führen, weil diese Charakterwahl gab es bisher nicht in der Serie und die ist ein neues Element. Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, aber was das Schleichen angeht, habe ich mich nämlich initial eigentlich gefreut über all die Möglichkeiten.
Ich auch.
Also man kann sich ja ducken und auch hinlegen, also richtig auf den Boden legen und kriechen, wie in Metal Gear. Dann ist man natürlich in Sträuchern, im Schatten kann man nicht gesehen werden. Dann kann man Lichtquellen ausmachen, wie zum Beispiel Kerzen. Und man kann mit einem Shuriken auch so eine Laterne auswerfen. Das hat mir gut gefallen. Obwohl sie da manchmal recht inkonsequent sind. Es gab bestimmte Räume, da konnte man plötzlich die Kerzen und die Lichtquellen nicht löschen, was ich nicht verstanden habe.
Einige gehen nicht, ja, fand ich auch schade, aber insgesamt ist es super.
Ja, und dann gibt es, was für mich immer wichtig ist, dass man, wenn man denn, man hat immer noch die Wahl, du kannst die Leute bewusstlos schlagen bzw. würgen oder eben meucheln. Die Wahl gibt's immer noch. Und dann kannst du Leichen bzw. Körper kannst du wegziehen, was zunächst unfassbar langsam vonstatten geht. Das heißt, man kann die nicht einfach so ganz schnell irgendwo hinschieben, sondern muss wirklich darauf achten, wo man das tut. Sehr elegant fand ich das Greifen des Gegners quasi im Nacken oder wo das ist und dann so ein bisschen ins Gebüsch ziehen und dann in dem Moment eben entweder ausnocken oder töten. Das fand ich ganz gut. Dann kann man die Leute in Kisten entsorgen oder verstecken.
Das habe ich noch gar nicht gemacht, krass.
Ja, und man kann da auch selber rein. Ja. Lustig war, als ich mal einen größeren Gegner, einen größeren Samurai da verstecken wollte und als dann dort stand, die Kiste ist zu klein. Das fand ich ganz lustig. Ja. Dann, was ich auch gut fand, man kann sich an Decken halten oben wie so eine Spinne. Da gibt's ja diese Abschnitte, ne, diese Konstruktion, dass man da quasi an der Decke lauert von oben. Also das sind alles so Kleinigkeiten. Hinzu kommt noch, um das abzuschließen, der Klassiker, also man kann pfeifen und Gegner anlocken. Dann gibt's irgendwann eine Glocke. Man kann die also über Geräusche zu sich locken. Es gibt natürlich auch eine Rauchbombe und in den Nebelschwaden kann man meucheln oder auch verschwinden. Also da steckt schon vieles von dem drin, was auch in Tenchu war.
Ja, ja.
Und von daher ist es ein bisschen, irgendwann dachte ich, ach, ist es schade, dass das Spieldesign, das Missionsdesign nicht viel öfter mal von dir auch, wie soll ich das sagen, erwartet oder verlangt, dass du das auch wirklich ausnutzt.
Ja, ja, richtig. Es ist nie gefordert, dass du, also in der Einführung schon, aber eigentlich muss man nie so schleichen. Das ist immer eine Wahl, die man für sich quasi selbst nur trifft. In Anführungszeichen nur.
Das war so ein bisschen schade.
Stimmt, ja, ist auch schade, aber weil mir das Schleichen so viel Spaß macht, für mich war es sogar so, am Anfang war es noch schlimmer, weil, so wie die Geschichte aufgebaut ist, weil Naoe Rache nehmen will, an denen, die ihr Land besetzt haben, also an Nobunagas Armee im Wesentlichen, gibt einem das Spiel und ihr quasi Erlaubnis, sowieso alles und jeden zu töten und zu bestehlen. Das liegt so ein bisschen, also das veranlagt Ubisoft auch schon so. Da dachte ich schon, ist aber ein bisschen billig. Es interessiert keine Sau, wenn ich jemanden töte. Ist im Wesentlichen das, was einem da gesagt wird. Das heißt, man muss das wirklich nur für sich selbst machen. Aber weil das eben so gut funktioniert, war das, also ich habe nach wie vor wahnsinnig großen Spaß dabei zu schleichen und eben nicht entdeckt zu werden. Oder auch nicht zu töten. Und man kann ja auch nicht jede Wache töten. Es sind ja viele, die sich dagegen wehren, die einen, die Naoe zurückstoßen, die man zwar angreifen kann, die ein bisschen Gesundheit verlieren, aber die dabei längst nicht draufgehen. Dann rufen die ja Verstärkung, sodass man sich sowas auch durchaus überlegen sollte. Wenn man schnell genug ist, kann man einen schon mal umbringen im Kampf, ohne dass der Verstärkung ruft. Aber die holen sich auch Verstärkung, die läuten eine Alarmglocke. Was ich cool fand, dann einmal war ich in einem Kampf drin und dann wir werfen so ein bisschen die Katanas uns um die Ohren. Dabei fliegt das ganze Gras in die Luft, weil es weggeschnitten wird. Und als ich mich wieder versteckt hatte, war das Gras weg, in dem ich mich eigentlich verstecken wollte. Und die haben an einer anderen Stelle im Gras, haben die nachgeschaut. Die haben das Gras zur Seite und ob sich ein AOE da versteckt. Also das ist schon also du hast recht und ich sehe es genauso. Es ist schade, dass es nie gefordert wird, aber es hat so viele coole Momente, eben wegen der Möglichkeiten, die du erwähnt hast, die man als Naoe hat und auch wegen der Art und Weise, wie die KI reagiert und wie die Umwelt reagiert, das macht es für mich quasi so ein bisschen wett. So.
Ja, das stimmt. Es ist unterhaltsam auch deshalb, weil das Ganze natürlich auch sehr ansehnlich, martialisch, krachend, schlitzend dargestellt wird. Also, wenn Naoe da zu lang, dann ist es entweder dieses total elegante, subtile Töten im Nebel, wenn sie mit der Klinge des Assassinen in 2 Sekunden rechts und links Leute ersticht und einfach locker weitergeht und die fallen aber um.
Ja, ja, ja.
Gleichzeitig kann sie wie so eine Killerkatze austeilen und den Leuten die Kehle durchschneiden und
oder durch die das ist ja super, wenn Leute in einem dunklen, in einem erhellten Raum sind. Sie kann die durch diese Papierwände erdolchen. Diese Fähigkeit kann man sich irgendwann erarbeiten. Also man sieht nur den Schatten einer Wache hinter so einer Wand und kann ihn dadurch töten. Sie kann mit einer, wenn sie eine bestimmte Waffe hält, kann sie sich vom Dach stürzen und zwei gleichzeitig umbringen. Das ist schon nice.
Genau, wenn sie das Tanto ausrüstet und die Fähigkeit hat, hat sie diesen Doppelkill von oben, der einfach cool aussieht. Das Ganze hat natürlich dann diesen coolen martialischen Ninja-Comic-Style.
Genau.
Der aber auch irgendwie mit dazugehört. Also da ist eine Vielfalt drin und du hast auch recht, dass es gewisse Hürden gibt, die man nicht so einfach überwinden kann, wie eben bestimmte Gegner, die erkennt man auch von Weitem schon, daran, dass sie eben mehrere Lebensbalkenabschnitte haben. Und jetzt ist das so, du kannst mit einem Stealth-Kill von oben oder aus dem Schatten heraus, kannst du jemanden, der nur einen Balken hat, den kannst du sofort töten. Und dann gibt's aber welche, die haben zwei, die haben drei, dann gibt's irgendwann welche, die haben fünf oder sieben. Und in der Charakterentwicklung ist es so, dass Naoe in den Bereichen, ich glaube, es ist Assassin oder auch Shinobi, da kannst du dafür sorgen, dass du mit einem klassischen Stealth-Kill halt immer mehr Balken auf einmal auslöscht, sodass du irgendwann auch ein Dreier, eine Wache mit drei Balken auf einen Klick killen kannst. Oder auch mit dem Wurf eines Kunai, die kannst du dann auch in ihrer Schlagwirkung kannst du die quasi erhöhen. Also ja, wenn so einer ein Tor bewacht, kannst du den halt nicht sofort töten, aber das, was du schon erwähnt hast, Naoe ist als Nahkämpferin mit ihrem Block- und Kontersystem, das mir an sich gut gefällt, weil es angenehm dynamisch und logisch ist. Du kannst ganz klassisch mit L1 kontern, wenn normale Hiebe kommen und den Gegner schwächen, wenn du es schaffst. Der leuchtet dann so leicht orange auf und dann kannst du seine Rüstung zerstören. Und wenn er rote Hiebe macht, die du eben nicht kontern kannst, so wie man das auch kennt, dann kannst du eine Ausweichrolle machen. Und dann gibt es sehr schöne Manöver, die man freischalten kann, dass man nach dieser Ausweichrolle sofort mit einem leichten Hieb wieder rankommt. Das heißt, Naoe ist auch als Nahkämpferin so stark, dass sie, auch wenn sie von zwei, drei normalen Feinden verfolgt und gestellt wird, kann sie die einfach besiegen.
Ja, und nicht nur zwei, drei. Sie kriegt das. Also eine große Menschenmenge wird auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad schon knifflig. Aber es geht trotzdem, wenn man auch.
Ja. Was mich allerdings gewundert hat, bevor wir auch mal auf Yasuke zu sprechen kommen oder auch auf diese Zweiteilung, ist innerhalb der Stealth-Action, dass es eben tatsächlich im Missionsdesign so selten darauf ankommt, das zu nutzen. Es gibt dann einige kleinere Abschnitte, wo man das so ein Gefühl dafür bekommt, aber dass das Missionsdesign und auch das Spiel als innerhalb seiner Struktur und vielleicht auch erzählerischen Belohnung. Du hast das sehr schön formuliert, du hast dir das quasi selber ab einem gewissen Punkt im Spiel vorgenommen, dass du jetzt nicht mehr alles wegmessern möchtest.
Ja.
Ja, habe ich auch, tatsächlich. Aber ich habe es natürlich auch ausprobiert innerhalb der Städte und der Siedlung. Und da ist dann Folgendes passiert. Ich mache einen Stealth-Kill mitten am Tag in der Stadt an irgendeinem Banditen. Da bekommt man auch immer zig Aufträge. Man soll jetzt 25 Banditen killen, die Bevölkerung drangsalieren. Und dann reagiert da manchmal gar niemand darauf. Und was mich auch gewundert hat im Vergleich zu Mirage, und weil das eben auch so ein Ninja-Thema ist mit Sabotage, Verkleidung, dass so wenig Missionen das irgendwie verlangt haben und dass ich auch in der Stadt gar nicht mehr in der Menge mich verstecken kann. Das war in Mirage auch möglich, ne? Also man wird verfolgt von den Wachen, weil man vielleicht doch entdeckt worden ist. Es gibt einen Alarm, man rennt weg, aber man kann sich nicht mehr, wie es früher in Assassin's Creed so üblich war eben, dann auf eine Bank setzen oder zwischen Leute stellen an einem Verkaufsstand und in dieser kleinen Menge untergehen.
Ja, vielleicht gab es damals nicht so große Menschenmengen in den Städten. Das könnte ich mir als Grund dafür vorstellen. Also du hast recht, das war ein cooles Element. Nee, das haben sie nicht mehr drin.
Das habe ich vermisst. Weil es auch gepasst hätte. Es gibt so Berichte eben auch über die Shinobi, dass die dann auch solche Täuschungs- und Verkleidungsmanöver eingesetzt haben früher. Das ist so ein bisschen was ich vermisst habe. Aber wenn es dann darum geht, eine Festung zu infiltrieren oder eben ein Gebäude zu infiltrieren, da hat man viele, viele Möglichkeiten. Die Level-Designer sorgen natürlich dafür, dass es Zugänge gibt. Also wenn da eine riesige Festungsanlage ist mit Burggraben, Schießscharten und Wachen irgendwo und schwer bewachter Torpassage. Da kann man davon ausgehen, dass es irgendwo immer einen Baum gibt, der da reinragt oder dass es irgendwo was zum Klettern gibt, ist natürlich logisch. dass man da reinkommt. Das wiederholt sich dann auch auf Dauer, ne? Also da hätte ich mir auch mal gewünscht, dass man eben ein bisschen mehr Taktik einsetzen muss, um zu infiltrieren. Aber letztlich macht das trotzdem Spaß, weil, da sind wir bei einem zweiten Punkt vielleicht, der diese Moderne so ein bisschen illustriert, weil diese Spiele einfach so unfassbar gut aussehen natürlich.
Ich habe überlegt, wann ich sagen soll. Also ich finde, es sieht nicht nur unfassbar gut aus, es sieht absurd großartig aus. Es ist wunderschön über weite Strecken, finde ich. Also das ist, für mich ist Assassin's Creed Shadows ist eins der Spiele, die zeigen, was die Current-Gen-Technik tatsächlich eigentlich alles kann. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Erste, was mir einfällt, ich bin zuletzt mit dem Floß gefahren. Ich fahre gerne Floß in Assassin's Creed Shadows. Ist erstens eine schnelle Fortbewegungsart und zweitens sieht man dabei ein bisschen die Landschaft. Und ich bin an einem Wald, einem hügeligen Wald vorbei. Das sah einfach aus wie eine Aufnahme aus dem Fernsehen. Es ist so gut, was sie hinbekommen. Und vor allem, was mich echt umhaut, die Weitsicht. Was ich gar nicht mag in Spielen ist, häufig ist es so, dass wenn man von einem Aussichtspunkt irgendwo in die Ferne schaut, man kann heutzutage super weit gucken, ja. Aber du siehst auch in der Entfernung, dass die Details sich häufig in so ein, wie soll ich sagen, niedrig aufgelöstes, prozedurales Zeug zerlegen. Also man sieht, dass das Spiel da zurückschalten muss, um das, die ganzen Details noch darstellen zu können. Und hier habe ich das erste Mal das Gefühl, vielleicht habe ich auch was verpasst, aber ich habe das erste Mal das Gefühl, dass wirklich man sehen kann, was diese Unreal Engine Demo, die es vor, ach, weiß ich, wie viele Jahren mal gab, die gezeigt hat, dass heutzutage in der Entfernung die Details nicht zurückgeschraubt werden müssen, soweit, dass es dann eben ganz grob aussieht. Es sieht super detailliert aus. Man hat einen wunderschönen Wald noch in weiter Entfernung. Also ich bin hin und weg von wehendem Laub, dem Schnee, in dem sie auch nur langsam vorankommt. Auf Eis rutscht sie aus, so ein bisschen. Ich bin hin und weg. Das Spiel ist wunderschön.
So. Ja, und Ubisoft hat, was vielleicht diese Modernisierung nochmal unterstreicht, ist der Einsatz von Wetter- und Jahreszeitenwechseln, der noch nie so markant war wie in diesem Spiel innerhalb von Assassin's Creed. Das ist wirklich sehr beeindruckend, dass du jede Jahreszeit spürst und die auch dann teilweise zumindest minimale spielerische Auswirkungen hat. Du hast schon den Winter erwähnt, da ist sie langsamer im Schnee. Und Teich, den man halt im Sommer noch durchschwimmen und durchtauchen konnte, das kommt ja auch hinzu, man kann tauchen, schwimmen. Es gibt da auch einige schöne Passagen, wo man was entdecken kann. Der ist dann eben zugefroren. Man kann den sehr, sehr eindrucksvoll eingesetzten Wind und Sturm kann man auch nutzen, um Feinde zu meucheln tatsächlich. Also es hilft, wenn's wirklich pfeift und regnet. Das hilft einem, dann wird man weniger schnell entdeckt. Es sieht klasse aus. Also das ganze Laub wird aufgewirbelt und danach im Nebeldunst sieht das Licht unfassbar gut aus tatsächlich. Also es gibt wenige Spiele, die innerhalb der landschaftlichen Darstellung so markant sind. Ich würde halt auf der einen Seite nehme ich jetzt heraus Red Dead Redemption 2. Das hatte in seiner Lichtstimmung und in seiner Landschaftsdarstellung auch dieses idyllisch-malerische. Dann hast du Death Stranding gehabt. Das hatte auch eine sehr gute Weitsicht und eine unfassbar markante Darstellung vom kleinen Kiesel noch innerhalb des Flusses, der sich da wild bewegt. Ich würde sagen, da ist Death Stranding sogar noch vor Assassin's Creed in der Hinsicht. Und dann hast du natürlich das unfassbar prächtige Ghost of Tsushima, das in der Ästhetik ein bisschen malerischer war. Ein bisschen, das war ja auch ein historisches Szenario mit der Insel Tsushima. Allerdings hat man das Ganze so ein bisschen epischer, malerischer, farbenfroher dargestellt. Das sah auch unfassbar gut aus. Ubisoft geht hier eher den, ja, fast so einen historischen Realismusweg, indem sie auch die authentische Architektur der Zeit, die hat mich fast ebenso beeindruckt wie Landschaft und Wetter, dass sie da ohne Kompromisse wirklich auch mal so eine Festung, die man ja auch kennt oder die restauriert worden ist, oder ein Tempel, den man auch schon mal auf dem Foto gesehen hat, dass die da alle so wieder auftauchen. Also ich habe mich da dann gefühlt, das habe ich letztens in der Flaschenpost so erläutert, wie ein historischer Tourist.
Ja, und das war ja auch schon immer eine der Stärken, die Assassin's Creed hatte. Und von allen Assassin's Creeds ist das mit am weitesten vorne dabei, diesen Anspruch quasi zu erfüllen. Man kann wirklich durch die Geschichte laufen.
Ja, ich habe das in Odyssey und so auch immer. Das war immer das, wie ich Assassin's Creed dann zumindest ein paar Stunden spielen wollte. Ich dachte mir, ach komm, schaust du dir wenigstens mal die Pyramiden an. Oder guckst du dir in Athen das und das Gebäude an, ob die das wirklich so eins zu eins da übertragen haben. Auch da war ich schon Tourist, aber ich habe das Spiel als solches dann letztlich links liegen lassen. Hier ist das so, dass ich dadurch, dass Japan einfach so faszinierend als Land ist und dass ich da erst einmal war und immer wieder gerne hin möchte, aber es nie schaffe, ist das für mich jetzt so eine Möglichkeit, dann auch so eine Provinz wie Iga, die ich jetzt als so ein bisschen Freund von der Geschichte der Shinobi immer so vor Augen hatte. Ja, das ist diese Bergregion irgendwo mit den Pässen. Da kann man dann ganz schmale Wege kommt man rein. Und wie sieht das da bloß aus? Und als ich hier irgendwann keine Lust mehr hatte, was wegzumessern, in Kyoto zum Beispiel, das auch faszinierend dargestellt ist mit den Kirschbäumen, mit den Bächen, mit den Statuen. Das ist total toll.
Ich war noch nicht zur Kirschblütenzeit da.
Ah, ja. Aber ich habe mir einfach ein Pferd geschnappt und wollte dann von dort nach Iga und bin dann einfach durch die Gebiete durchgeritten oder hab's versucht. Oder dann der Level, das mag ich zwar auch nicht so, aber was sollen sie machen? Da steht dann immer, diese Region ist zum Beispiel für Level, weiß ich nicht, 26, 34, schlag mich tot. Das heißt, da hast du keine Chance eigentlich, wenn du da in die Nahkämpfe gehst. Da bin ich dann durchgeritten und wollte nach, oder zumindest nicht, wird's da schwieriger.
Es dauert wahnsinnig lange, bis du einen Platz hast, ja.
Ja, und das ist sehr nervig. Ich habe das auch mal versucht. Aber das Faszinierende ist, ich kann in diesem Spiel endlich in diese historische Provinz, die es tatsächlich gibt. Und ich weiß, dass Ubisoft, die haben ja 2 Wochen recherchiert vor Ort und haben natürlich auch all das Material genutzt, was jetzt viel leichter zugänglich ist als noch vor ein paar Jahren. Und da kann ich mir dann wirklich historische Tempel und Stätten auch des Shintoismus oder des Buddhismus kann ich mir da angucken. Ja. Und das ist schon eine schöne Sache. Und von daher ist, was die Modernisierung angeht, neben der Tatsache, dass man 2 Charaktere spielen kann, was noch nie gab, hat Ubisoft noch nie Landschaft, Wetter und Klima so markant dargestellt, dass ich sagen würde, die sind auf diesem Niveau von den anderen ganz Großen.
Ja, also sie gehen mit den ganz Großen, was die Darstellung, also was einfach Grafik angeht, mit voran, würde ich sagen. Das ist, also ich finde, das ist durchaus mit wegweisend, das Shadows jetzt.
Jetzt ist das so, dass ich trotzdem sagen würde, dass Ghost of Tsushima in seiner Ästhetik, weil sie sich dann noch mehr an den Film von Kurosawa orientiert haben, auch bei den Duellen und auch bei manchen Einstellungen. Ich bin zum Beispiel in Ghost of Tsushima viel lieber mit dem Pferd unterwegs gewesen als hier bei Ubisoft. Das können die irgendwie nicht. Die Pferde, ich habe auch mit meiner Tochter gesprochen, die alle Assassin's Creed gespielt hat. Sie meinte, das sind wieder mal Ubisoft-Pferde. Die stehen auch recht unmotiviert da in der Landschaft. Du kannst sie immer benutzen. Du kannst sie den Leuten vor der Nase wegschnappen, ohne dass die sich aufregen. Du hast ja am Anfang schon ein Pferd, das du sofort rufen kannst. Da kannst du zwar theoretisch auch Pferde kaufen und auch Sättel, aber das hat alles überhaupt keinen, das macht überhaupt keinen Sinn. Die Pferde sind wirklich ganz belanglose Transportmittel. Das ist ein bisschen schade.
Ja, das sehe ich ähnlich, zumal physikalisch die Pferde manchmal Sachen machen, die sind Quatsch. Aber das wäre jetzt ein kleines Detail für mich und manchmal finde ich es doof, aber im Allgemeinen ist es schon in Ordnung, finde ich.
Es ist halt so, das hat bei Red Dead Redemption 2 und bei Ghost of Tsushima war das dann noch ein anderes Gefühl, wenn man geritten ist. Und hier ist auch die, was sie landschaftlich sehr schön machen, sind all die verschiedenen Baumarten, die Blumenwiesen, dass die Täler, die alleine dieses Panorama, was ihnen nicht so gut gelingt, obwohl sie das auch in Ansätzen richtig gut machen, ist das Kleintier und so weiter. Aber das Rotwild zum Beispiel, ich stand schon 2-mal direkt neben einem Hirsch samt Rehkitz vor einem Tempel. Und ich sag mal so, das Fluchtverhalten, was die normalerweise haben, das haben wir hier nicht mehr so oft.
Ich wollte gerade fragen, welches Fluchtverhalten?
Ja.
Ja, da bin ich auch überrascht. Hat Ubisoft irgendwo recherchiert, dass Rehe, Hirsche, weiß ich nicht, damals einfach unter Menschen getrottet sind?
Immerhin, das ist schon mal gut. Immerhin muss man sie nicht wegmetzeln für irgendeinen blöden Rohstoff oder für eine Zutat.
Ja, das ist richtig, das stimmt.
Das hat mich schon mal gefreut. Und es gibt Katzen, die man...
Und es gibt so süße Katzen. Aber erzähl du bist ja eher der Katzenfreund.
Ich kann es auch erzählen. Aber es gibt Katzen und Hunde, die man streicheln kann. Aber dann fangen auch schon wieder die Dinge an, wo ich sagen würde, Mensch Ubisoft, jetzt wollt ihr in die Moderne und dann macht ihr trotzdem so Sachen, die ich einfach nicht verstehe. die mir einfach nicht in den Kopf wollen. Da gibt's zum Beispiel diese eine Quest mit dem Hund, der misshandelt worden ist.
Ja.
Dann hilft man dem natürlich und freut sich und hat so im Hinterkopf, natürlich wird das, denkt man sich, das wird ein Begleiter. Oder der wird zumindest in der Basis rumtollen. Und dann hilft man ihm und dann schließt, wird die Quest abgeschlossen und Naoi sagt noch, ach, du bist bestimmt ein guter Wachhund. Aber dann zum einen ist es kein Begleiter, den man dann hat, wie jetzt zum Beispiel in Kingdom Come Deliverance oder so, oder in Fallout. Okay, damit kann ich leben, aber dann kommt man in seine Basis, da ist er auch nicht. Und da habe ich mich schon gewundert und gedacht, ist das vielleicht ein Bug? Und dann muss man Folgendes machen. Man muss in das Baumenü gehen von seiner Basis, wo man bestimmte Räume aufrüsten und erstellen kann, um noch mehr Agenten, Spione in die Welt zu schicken und so weiter. Und dann gibt es da auch so Schnickschnack zum wie Bäume, Brunnen, Wiesen, die man platzieren kann. Und da kannst du dann auch jede Katze, die du jemals gestreichelt hast und jeden Hund, kannst du dort als Dekoration in deinen Garten stellen. Und da laufen die dann rum. Und da ist dann auch der Hund zu finden. Und das fand ich ganz schlecht.
Ja, und das ist, also grundsätzlich finde ich den Basenbau aber nett, weil das irgendwie ganz cool ist, man kann sehr genau bestimmen, wo die Häuser stehen, wo welche Wege lang gehen und so weiter. Aber du bringst mich zu einem Punkt, der mir tatsächlich recht wichtig ist, was nämlich die Welt an sich angeht. Die ist wunderschön, die ist fantastisch und spielerisch macht sie dort, wo die Stealth-Action zu Hause ist, quasi großen Spaß. Aber es ist leider auch eine Welt, die überall gleich rein funktional und teilweise gar nicht so belebt ist, wie ich es mir gerne wünschen würde.
Richtig.
Zum einen, also es gibt jetzt ganz verschiedene Punkte. Ich zähle einfach mal auf ein paar, die mir in den Sinn kommen. Wenn man durch die Städte läuft, es ist sehr, sehr, sehr ruhig. Es redet kaum jemand. Gut, Japan ist kein schreiendes Volk zum Glück. Oder ja. Aber die Leute stehen rum und machen ihre Sachen, aber es ist trotzdem wenig Leben drin. Es sind wenig Situationen. Es gibt einige vereinzelte, aber es gibt wenige Situationen, die man erlebt oder beobachtet, wo sich Menschen einfach unterhalten. Oder nimm dieses schlechte Wetter. Man reitet ziemlich häufig durch verdammt mieses Regenwetter, also durch einen richtigen Sturm. Und das Spiel hat gar nicht mal sowas drin, wie, keine Ahnung, Naoi reitet irgendwo, geht irgendwo lang an einem Haus. Jemand sagt, es ist nur eine Sache, die ich mir jetzt ausgesponnen habe, und sagt, hey, es ist scheiß Wetter, komm doch einfach rein, dann trinken die einen Tee, dann sagt die Person kurz ein, zwei Sätze zur Situation, in der sich das Land gerade befindet, und man geht wieder. Und wenn man will, bricht man es einfach ab oder macht das gar nicht erst. Irgendwas, was die Welt mit Leben erfüllt. Es ist an jeder Burg, gibt es einen Baum, der so rüberragt, dass man über diesen Baum in die Burg eindringen kann. Mhm. Es gibt immer eine Stelle, über die man sich außen langhangeln kann, um über die Wand zu klettern. Es ist alle Räume in den Burgen, in den Städten, es ist alles, sieht alles gleich aus im Grunde. Die ähneln sich so sehr. Es ist ein rein funktionaler Baukasten leider, aus dem diese wunderschöne Welt aber zusammengesetzt ist. Es fehlt was Spezielles.
Ich würde es jetzt, du hast Leben stimmt natürlich, Rollenspiel-Flair. Ich habe ja kurz vorher Kingdom Come Deliverance gespielt.
Ja.
Und da habe ich mich übrigens auch, da ist ein Kontrapunkt, dass da die Händler, du kannst ja da auch dieses Brettspiel machen, dieses Würfelspiel an den Gasthäusern. Und wenn es da ganz schlimm schüttet und donnert und alles, sitzen die da trotzdem. Das fand ich auch in Kingdom Come schon nicht so toll. Allerdings ist das, was Kingdom Come anbietet, in diesem Milieu, in diesem Alltag, zwei Klassen weiter als das, was Assassin's Creed macht. Und da kann man auch andere Spiele nehmen. Denn es gibt auch Situationen, da siehst du, wie ein Kind weint und eine Mutter. Und du hältst an, also steigst vom Pferd oder hältst an und willst fragen und denkst, vielleicht entwickelt sich hier eine Quest. Und manchmal ist das zwar tatsächlich so, in den Momenten, wo neben dieser Mutter und dem Kind dann vielleicht noch zwei Ronin stehen oder zwei Banditen.
Ja.
Dann gibt es manchmal, dann kannst du sie ins Auge fassen und dann gibt es sogar manchmal die Möglichkeit zu sagen, willst du eingreifen oder nicht? Am Anfang. Cool. Ja. Und das wird dann immer weniger. Dafür findet man immer öfter auch in Städten Leute, die offensichtlich, denen es nicht gut geht, oder auch Kinder, die weinen, und man kann da einfach gar nichts machen.
Ja.
Null. Und da dachte ich mir auch, vielleicht fehlt da irgendwas oder fehlt mir eine Quest oder muss das aktiviert werden? Aber da ist einfach nichts. Und dann ist so idyllisch auch die Hafenstädte sind mit den Händlermeilen und den Fischen. Und man sieht auch, wie die Leute da zum Beispiel ihre Netze flicken und sowas alles. Und da stehen auch Portugiesen und da wird aber wenig. Es ist kaum ein Gewusel, sowieso nicht. Ich habe aber auch mal vermisst, sowas wie eine Prozession von einem Tempel zum anderen, eine Eskorte, irgendwas. Und selbst wenn man in den Städten dann unterwegs ist, entsteht auch dadurch eine Statik, dass es kaum aktive Geschäfte gibt, wo du was kaufen kannst. Mit der Zeit schaltet man einen immer mehr frei, aber es war in so einer riesigen Hafenstadt, hatte ich eine Zeit lang nur einen Händler, wo man dann interagieren konnte. Und dann ist es auch wirklich der klassische Händler, sprich, du kannst da nicht noch quatschen wie in so einem Rollenspiel oder irgendwas, sondern dann geht der Laden auf und dann kannst du was verkaufen oder nicht oder eben erwerben. Das fand ich auch schade. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Milieu in Assassin's Creed, zum Beispiel in Mirage, innerhalb der Gassen, war das wesentlich dichter.
Es war auch manchmal, also in einigen früheren Assassin's Creeds dichter. Ich erinnere mich an, hier stehen ja auch Prediger auf der Straße teilweise. Mhm. Wenn du Glück hast, hörst du die mal leise irgendwas sagen. In anderen Assassin's Creed-Spielen hast du die eine ganze Predigt hören. So habe ich jedenfalls in Erinnerung. Also da war manchmal echt ein bisschen mehr drin.
Und auch so eine Kleinigkeit wie, dass ich auf offener Straße bei Tageslicht zwei Leute wegmessern kann und die Leute daneben geraten nicht in Panik. Das ist ja offensichtlich schlecht.
Aber wenn einer mit dem Pferd 2 Meter an ihm vorbeirennt, da kriegen sie schon Panik und rennen weg, obwohl man extra Acht gibt.
Ja, es ist so, was die Engine darstellt ist, wenn du zum Beispiel an so einen Schrein gehst, wo jemand betet, oder wenn du den Leuten zu nahe trittst bei einer Vorführung. Man kann schon beobachten, wie sie zum Beispiel so ein Puppenspiel beobachten oder so eine Aufführung. Und wenn man sich dann dazustellt und etwas zu nah rangeht, dann haben sie schon ganz gut gemacht, diesen automatischen Reflex. Die Leute drehen sich so ein bisschen weg, schauen dich von oben bis unten an und sagen auch noch irgendwas kurz auf Japanisch und stellen sich dann zur Seite. Ganz, ganz, das sind so automatische, sage ich mal, Reaktionen darauf, dass du zu nah rangehst. Aber dann darüber hinaus kannst du nie irgendwas machen und da passiert auch nichts. Und was ich sagen wollte, was es in früheren Assassin's Creed schon gab und wo die Serie ja eigentlich mal hin wollte und wo übrigens auch CD Projekt Red mit seinen kommenden Rollenspielen hin will, ist die Darstellung, die glaubwürdige Darstellung von Menschenmassen. Das war immer so das Faszinierende an Assassin's Creed, dass du da in so einer engen Gasse unterwegs bist und da laufen die Leute hin und her. Und wenn du dann auf einmal die Wände hochgehst, dann wundern die sich, was du da machst. Oder wenn du wegrennst, kriegen einige Panik und du kannst irgendwann untertauchen und dich auf eine Bank setzen und dann wird wieder alles ruhig. Das war so eine tolle Dynamik im Kollektiv. Hier ist es so, wenn du in Kyoto zum Beispiel mitten in der Straße da an die Wände hochgehst oder auf die Dächer springst oder auch wieder runterspringst, sagt gar keiner mehr was.
Manchmal, doch. Ich glaube, manchmal sagen sie sowas wie, ob das erlaubt ist oder.
Ja, also ich habe das sehr oft nicht erlebt und meine, das war in Assassin's Creed früher schon mal anders. Und da hat irgendwann mal ein Creative Director gesagt, dass das für die Leute zu nervig war und dass sie das deswegen zurückgeschraubt hätten. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber es war auf jeden Fall prägnanter, genau. Daran denke ich nämlich auch.
Was sie gut machen oder wo reagiert wird sofort, ist, wenn du die Waffe ziehst und kämpfst. Da sagen die Wachen zum Beispiel, dass du die wieder einstecken sollst. Du hast ja auch die Möglichkeit, die Waffe wieder wegzustecken.
Das ist wirklich cool, ja.
Das hat mich zumindest gefreut, aber ich gebe dir recht, man bekommt das Gefühl. Und wenn man dann, das ist ja wieder eine riesige Welt auch, die man da erkunden kann. Und die Faszination am Anfang, die ist dadurch, dass auch die Kulisse so markant ist und das Wetter so cool und die Tempel so toll aussehen und auch die Mode und Architektur ist eben schön. Das schaut man sich gerne an und man spaziert. Ja. Aber je mehr Tempel und Festung und Dörfer und Siedlungen du abgespeichert hast für dich, desto mehr gewöhnst du dich natürlich daran. Und irgendwann weißt du, wenn du auch in entfernteren Regionen mal warst, dass es da genauso aussehen wird und auch nichts anderes passieren wird.
Genau. Ja, das meine ich. Und das hat ja auch mit dem Spielerischen zu tun. Das meinte ich schon, dass es gibt in den einzelnen Festungen, wenn du eine Mission da hast, klar, dann ist da was, dann ist da jemand oder was, wo du hin musst. Aber du kannst ja die Festung, du kannst ja bestimmte Aufgaben erfüllen, um die zu erledigen quasi. Dann bekommst du dafür eine Art Erfahrungspunkt. Und das ist überall gleich. Du findest überall Rohstoffe, um deine Basis quasi auszubauen. Du findest überall Waffen und Ausrüstung oder irgendwas, aber das ist alles prozedurales Zeug. Es gibt nicht vielleicht, und dabei kann man sogar, wenn man Bewohnern in der Stadt oder auf dem Land gefallen tut, zum Beispiel sie vor solchen Räubern beschützt, dann kann man Informationen, Gerüchte von denen zum Beispiel erfahren, die es in der Welt gibt. Und dann weiß man irgendwo, wo man hingehen kann, wo es vielleicht was zu finden gibt, weiß ich nicht. Mhm. Aber es gibt nicht zum Beispiel, dass die einem sagen, dass in dieser Festung ist ein ganz besonderer Schatz versteckt oder dort ist ein ganz besonderes Ausrüstungsteil versteckt oder dass es sowas ist in der Welt vorhanden, aber insgesamt ist das nicht im eigentlichen Spiel so drin, wie es mir wünschen würde. Da ist zu viel prozedurales Sammeln.
Richtig, und es gibt keine vernetzte Progression, um das jetzt mal so zu formulieren. Damit meine ich Folgendes. Du bekommst ja immer mehr Spielmechaniken. Aber selbst die, die dir direkt was bringen in deinem Fähigkeitenbaum, wir haben einige genannt, wie zum Beispiel, dass man unter Wasser atmen kann. Das habe ich sofort freigeschaltet, weil ich dachte, hey, das ist cool, da gibt es bestimmt viele Missionen, die das fordern. Da war bisher keine einzige. Man kann es zwar einsetzen, das heißt, wenn ich mich unter Wasser begebe, zum Beispiel an einem Teich, in einer Festung, dann hat das schon seinen Nutzen, denn wenn ich mich gar nicht bewege, kann ich trotzdem unter Wasser atmen und so weiter.
Stimmt, die kann dann schnorcheln, gell? Das habe ich nämlich noch nicht freigeschaltet.
Sowas, aber man kann also bestimmte Dinge freischalten, die einem sofort einen aktiven Nutzen bringen in Form einer Spielmechanik, wie zum Beispiel, jetzt kannst du die Glocke einsetzen, um die Leute abzulenken. Oder jetzt kannst du durch die Papierwände stechen und jemanden sofort killen. Also wenn ich das freischalte in den Fähigkeiten, dann ist das eine Progression, die auch vernetzt ist, weil ich dann mehr Möglichkeiten habe. Aber schon in dieser Fähigkeitenentwicklung gibt es auch viele Dinge, die man freischalten kann, die einfach nur prozentualer Unsinn sind. Wie du machst 3% mehr Schaden, du kriegst 1% mehr hier oder da. Sowas hasse ich. Und dann kannst du das auch mehrfach freischalten, sodass du irgendwann, 10% mehr Schaden machst. Und das ist komplett Banane und dumm, denn was auch hinzukommt, ist das, was du jetzt schon erwähnt hast, dieses Prozedurale ist auch auf die komplette Ausrüstung bezogen. Und das ist schon etwas, was ich an Rise of the Ronin überhaupt nicht leiden konnte. Zwar hast du hier nicht ganz so viel an Zeug wie da, aber trotzdem hast du so viel in Leveln strukturiert, dass der Belohnungsaspekt irgendwann in sich zusammenbricht, regelrecht. Und das ist so, dieses Assassin's Creed Shadows hat mich tatsächlich so lange unterhalten wie kein anderes vorher, aus den genannten Gründen. Also wir haben ja schon einiges angesprochen, was cool ist. Aber irgendwann erreiche ich den Punkt der Gleichförmigkeit und der fehlenden Progression. Weil zum Beispiel hatte ich das ganz früh schon, kannst du auch in so einem Dungeon unterwegs sein, in so einer alten Kultstätte. Da musst du wirklich unterirdisch Fackeln anzünden, kannst tauchen. Man fühlt sich fast wie bei Tomb Raider.
Ja, fand ich auch cool.
Und dann komme ich dann irgendwann nach 10 Abzweigungen, wo ich mich fast verirrt hätte schon, endlich, dann komme ich an eine Kiste und dann bekomme ich ein Katana und dann habe ich ein besseres schon in Ausrüstung. Und dann dachte ich, Leute, so könnt ihr das nicht machen. Und das ist genau das, was ich bei Rise of the Ronin gehasst habe. Und hier ist das auch so, du hast die Burgen erwähnt, die so prächtig aussehen. Es ist so, ich mache dann immer Folgendes, ich gehe auf die Spitze mit dem Adlerblick, damit ich die Gegend scanne. Und dann kannst du meist von der Spitze der Burg, von dem obersten Dach, da ist immer eine Luke, oder in 80% der Fälle.
Fast immer, ja.
Dann machst du die Luke auf, gehst rein, da ist eine Schatztruhe. Die kannst du aber erst dann öffnen, wenn du alle drei mächtigen Samurai oder vier mächtigen Samurai innerhalb dieses Geländes gekillt hast. Was natürlich auch schon mal totaler Unsinn ist. Denn viel cooler wäre es natürlich, wenn man, und das meine ich mit Stealth-Action, mit Tenshu, mit Thief so ein bisschen, warum soll man nicht den Schlüssel finden oder irgendwas? Aber wenn man das dann macht, und was überall das Gleiche ist, in jeder Festung ist das genauso, und nicht einmal ist es anders, dann ist es noch nicht mal sicher, dass man in dieser Truhe dann wirklich was Tolles findet. Also der Belohnungseffekt, der ist dadurch, dass diese ganzen Katanas und alles, was du da hast, es ist alles auf Level geeicht. Und du kannst sie ja auch selber schmieden und verbessern.
Ja, und da muss ich aber sagen, das gleicht das für mich wieder ein bisschen aus. Also der Belohnungseffekt, das ständig gleichförmige Sammeln, das mag ich auch nicht. Aber was ich dafür gut finde, ist, mit dem Kram, den du findest, bekommst ja, kannst ja quasi in Ressourcen eintauschen, mehr oder weniger. Und damit kannst du, wenn du eine besonders coole Waffe oder was immer hast, kannst du die ständig verbessern. So, das fühlt sich schon nett an. Also man muss nicht ständig die Ausrüstung wechseln, sondern man hat dann eine, die man besonders cool findet und hat die auch eine Weile. Das mag ich mehr, als wenn man dann ständig wieder was höherleveliges anlegen müsste, um überhaupt voranzukommen.
Ja, das gleicht das meinetwegen so ein bisschen aus, dass du ein Katana, das dir besonders gefällt oder so, dass du das eben in der Schmiede, wenn du die aufrüstest, dass du es wieder anpassen kannst im Level quasi auf dein eigenes. Das heißt, wenn du das mit Stufe 16 gefunden hast und du bist dann irgendwann auf Stufe 25, kannst du theoretisch das ständig weiter ergänzen. Das stimmt schon. Aber als ich dann in der Schmiede der Stufe 3 zum Beispiel gelesen habe, dass man ab da dann, was war's, ab da kann man dann Waffen auf Stufe 60 bringen, da hatte ich schon keinen Bock mehr. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, jetzt ist mein Katana auf 25, jetzt muss ich das 35, fuck, Stufen kann ich das noch? Leute, das ist, ich verstehe nicht, warum Ubisoft da nicht den Weg, weiß ich nicht, klar, man muss die Leute ja mit irgendwas belohnen. Aber gerade so ein Katana ist ja so ein Meisterstück. Und da hätte man doch mit gewöhnlichen Klingen und Waffen arbeiten können und mit ein paar Legendären, die sich dann wirklich, die dann Namen haben, die eine kleine Geschichte haben. Klar, das ist jetzt so meine Perspektive als Rollenspieler, auch als Souls-Spieler, der gewohnt ist, dass bestimmte Ausrüstung eben auch einen Hintergrund hat. Wenn es so eine kleine Story ist oder so oder ein besonderes Art-Design, aber die sehen wirklich alle auch ähnlich aus. Und es ist so eine Statistik, Fickerei, die mir nicht so gut gefällt, weil die bezieht sich ja nicht nur auf die Waffen, sondern auch auf die Helm bzw. Kapuze, auf die Rüstung, auf die Artefakte, all das, wenn es dir gefällt, musst du ja auch gleichzeitig wieder aufleveln. Und ich hätte mir gewünscht, dass man dann irgendwann wirklich Dinge findet, die mehr Wert haben, auch und wo man sich wirklich freut darüber, dass man die jetzt freigeschaltet hat oder dass man sich die angelegt hat.
Ja, geht mir auch so. Also dieses Level-Ding, was die Leute wahrscheinlich ständig mit Glückshormonen versorgt, ich glaube, dafür ist es ja nur da, das funktioniert bei mir auch und das macht für mich das Spiel nicht besser, sondern eher schlechter und ich hätte auch lieber Ausrüstungsteile mit, wie du sagst, meinetwegen mit Geschichte, aber mit jeweils eigenen Eigenschaften, besonderen Eigenschaften hat nur diese Waffe, die findest du nur da, die ist meinetwegen schwer zu bekommen, was weiß ich. Sowas würde mir vollkommen aus.
Und was bei einer guten, vernetzten Progression auch dabei ist, ist, dass du merkst, dass deine Ressourcen oder dein Geld, das du hast, dass es relevant ist. Hier ist es so, es kommt der Punkt, da hatte ich so viel Geld und so viel Sachen, da war dieses Aufrüsten beim Schmied eher so, also es war nicht so, dass ich mir überlegen musste, will ich mein Geld da investieren?
Nee, Assassin's Creed hat nie ein Geldproblem und das hat auch keins.
Das ist so, dafür, dass es halt ein Neuanfang sein will innerhalb der Reihe, finde ich das dann sehr inkonsequent, dass sie dann einfach dieses System übernommen haben, das man eben auch schon kennt und da hätte, und es gibt ja auch schon Kritik daran, so ist es ja nicht. Ich habe das auch in Rise of the Ronin stark kritisiert. Da gab es übrigens ähnliche Probleme auch in der Statik. Nur würde ich jetzt sagen, um das ja so ein bisschen einzuordnen, Rise of the Ronin hat mich da sehr ernüchtert und irgendwann nicht mehr abgeholt. Ubisoft ist da schon drüber. Also Ubisoft macht das besser. Auch wenn da viel Statik ist, macht Ubisoft das ein bisschen besser. Sie lassen es ab und zu mal aufblitzen, was möglich wäre, wenn sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätten, auch im Figurenverhalten und in der Vernetzung des Ganzen. Und eigentlich ist nicht mein größter Kritikpunkt, aber das, was es für mich auch nicht so richtig gut macht, ist tatsächlich diese Charakterwahl.
Also was wir jetzt aufgezählt haben, das sind für mich auch die größten Schwächen. Eine andere Sache, die sie für mein Gefühl besser machen, sind die Scouts. Das sind Menschen, die man anhört, die quasi für Naoe und Yasuke arbeiten. Sie kann zum Beispiel, also sie kann, manchmal kann sie automatisch Stealth Kills von denen ausführen lassen oder sie kann Hilfe rufen, wenn sie im Kampf Unterstützung brauchen. Das ist ganz praktisch. Gleichzeitig kann man aber, also was ja das Spiel ganz gut macht, lass mich mal, du hast von den Adlerblick erwähnt. Mhm. Was das Spiel zum Glück nicht mehr hat, oder war hatte das Assassin's Creed? Das fühlt sich zumindest nicht ganz so, es fühlt sich nicht so fremd an, das System, wie man erkennt, wo sich was befindet, wo sich zum Beispiel, also wo sich bestimmte Schätze finden oder wo sich bestimmte Ziele, unbekannte Orte, Aussichtspunkte in der Landschaft befinden. Am besten klettert man dafür auf einen hohen Punkt und schaut über, also linke gezogene Schultertaste, schaut sich einfach in der Gegend um. Also wenn sie an so einen typischen Aussichtspunkt klettert, dann werden automatisch, dann ist die Karte nicht voll von Symbolen, aber dann sieht Naui, ich habe meistens mit Naui gespielt, deshalb sage ich Naui, dann sieht sie, wo sich was befindet, wo man hingehen könnte. Das sind einfach nur kleine, wirklich ganz grobe Wegweiser. Das ist also nicht so ein zugemülltes Hut. Wenn man in einer Burg wissen will, wo sich gewisse Schätze befinden oder wo sich das Ziel befindet, dann kann sie sich da umsehen, indem sie eben durch gedrückte Schultertaste ganz normal ranzoomt.
Ja, obwohl es letztlich ist es wirklich ein Radarfinder, wie der sehr offensichtlich ist.
Genau. Ich finde, ja, genau. Das ist auch nämlich das, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es cool, dass gewisse Sachen nicht einfach automatisch markiert sind, sondern man hinschauen muss. Sobald man hinschaut, ist es dann aber ein markierter Punkt.
Ja, es ist so. Man kommt zum Beispiel zu einem Tempel und in den Tempelgeländen, die auch sehr, sehr groß sind, mehrere Gebäude, vertikal über viele Etagen, dann sind Teiche dazwischen und so weiter, oder noch ein Garten. Dann ist es im Gegensatz zu den Burgen, wo es darum geht, vielleicht diese letzte epische Kiste zu erreichen, indem man die drei großen Samurai tötet und so weiter. Es ist hier meist die Aufgabe, drei Schriftrollen zu finden oder an drei bestimmten Stellen zu beten. Und jetzt natürlich die Frage, wo soll man das machen? Und das läuft dann so, man kommt in diesen Tempelbezirk hinein und kann über die linke Schultertaste in den Beobachten-Modus gehen. Und wenn man sich dann umschaut in diesem Beobachten-Modus, dann erkennt man irgendwo zum Beispiel gelbe oder blaue Punkte, je nachdem, welche Quest man gerade laufen hat. Gelb sind meist Schätze vor Ort. Blaue Punkte sind meist Teil einer Quest.
Das hat nicht mehr mit der Quest zu tun, das wird immer markiert.
Oder so. Jedenfalls ist das so, dass man die auch durch Wände hindurch dann sieht, wenn man dorthin schaut. Das heißt, ich habe dann irgendwo im Nordwesten diesen blauen Punkt und weiß, dass dort meine Zielperson ist oder dass dort die Schriftrolle ist, die zweite von dreien, die ich finden muss. Und dann mache ich mich sofort meist relativ linear dort auf den Weg und versuche die dann so schnell wie möglich zu finden.
Wobei man natürlich erstmal hinkommen muss, genau, ja. Aber es ist grundsätzlich auf einmal ist dann ein Punkt in der Landschaft, der verschwindet auch wieder, aber den kann man jederzeit wieder anschauen quasi.
Richtig, also das ist schon ziemlich einfach und ist ein ganz simples Sammelprinzip. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass es vielleicht in den Tempeln, am Anfang dachte ich noch, es gibt da vielleicht, weil es diese Rhythmusspiele gibt, mit denen man meditieren kann und dann zum Beispiel in Naois Vergangenheit geht. Das gibt es später auch noch an der einen oder anderen Stelle innerhalb von Quests. Wenn der kleine Junge mit dem Katana üben muss, dann musst du auch so Reaktionstests machen oder so. Aber in den Tempeln ist es dann auch tatsächlich immer dasselbe. Entweder an drei oder mehreren Stellen beten, dann musst du diese Punkte finden, oder eben eine Schriftrolle aufsammeln. Da sage ich mal so, ich erwarte natürlich nicht, dass sie dann jede einzelne Gottheit, die da verehrt wird, irgendwie integrieren oder den Shintoismus in seiner Vielfalt darstellen oder buddhistische Götter oder Wesen. Aber da hätte ich mir schon auch gewünscht, wenn es da mal ein bisschen Abwechslung gegeben hätte. Und die Belohnung ist natürlich, ne, dass du, wenn du die gefunden hast, die Schriftrollen, dann kriegst du einen sogenannten Wissenspunkt. Und wenn du genug Wissenspunkte hast, steigst du innerhalb deiner Charakterentwicklung so auf, dass du wieder mehr Fähigkeiten freischalten kannst.
Ja, na, das ist aber okay. Also finde ich jedenfalls. Zumal man immer erst, es dauert eine ganze Anzahl Punkte, bis man eine Stufe aufsteigt und dann mehrere Fähigkeiten langsam verbessern kann und man später erst wieder eine neue Stufe aufsteigt, fand ich ein ganz gutes System. Was die Tempel angeht, was ich da auch, weil du das gerade erwähnt hast, ein bisschen schade fand. Naue kommt in den Tempel rein, wo, ich glaube, Nobunagas Truppen gewütet haben und sie sagt so, sie ärgert sich drüber, dass er die Tradition nicht respektiert. Und da fand ich es ein bisschen schade, dass man, obwohl die Stätte dafür eigentlich da ist, dass man sich nicht mal die Hände und den Mund reinigen kann, bevor man einen Tempel oder einen Schrein betritt. Fand ich auch so eine kleine vertane Chance. Und was die Ziele angeht, die man anschauen muss, wollte ich eine Sache noch erwähnen, beziehungsweise eine, die dann auch damit zusammenhängt. Man erhält häufig eine Aufgabe, sprich mit der und der Person, meinetwegen. Und dann weiß man, dann erhält man Hinweise, wo sich die ungefähr befindet. Und grundsätzlich muss man jetzt erstmal in diese Gegend reisen, an den richtigen Ort. Und man muss an die richtige Stelle gehen und zum richtigen Punkt gucken, damit dieses Ziel markiert wird. Das finde ich schon, ich finde es in Ordnung, ich finde es nett. Man muss nach den Beschreibungen, das ist kein Detektivspiel oder was, es ist immer noch sehr einfach, aber man muss erstmal hinkommen und richtig schauen, um die Person zu finden. Das finde ich, es ist nicht perfekt, aber es ist zumindest für Assassin's Creed ein großer Schritt nach vorne, würde ich sagen.
Ja, da spielen ja auch die Agenten eine Rolle, die du erwähnt hast.
Das wollte ich gerade sagen, genau. Und man kann sich das, das ist dieses Ressourcending, auf das ich vorhin kurz eingehen wollte noch. Man kann sich das vereinfachen, indem man 1, 2, 3 oder also beliebig, mehr oder weniger verschieden viele Agenten engagiert, dieses Ziel ausfindig zu machen, sodass man nicht selbst hinlaufen und gucken muss. Dann verzichten allerdings, wenn man Ressourcen für die Basis benötigt. Man kann, wenn man sich zum Beispiel in die Burgen einschleicht, dann sind dort manchmal Lagerstätten von größeren Holzlagern oder Steinlagern oder sowas. Und man kann die Agenten auch darauf ansetzen, diese Steinlager oder diese Holzlager in die Basis zu, stehlen quasi. Das heißt, man muss da ein bisschen überlegen, wie man die Agenten am besten einsetzt. Benutze ich den jetzt, um das Ziel ausfindig zu machen, um es mir einfacher zu machen? Oder brauche ich dieses Holz ganz dringend, weil ich meine Basis aufrüsten will? Da fand ich das gar nicht so. Es ist ein einfaches System, aber ich fand es gut.
In der Theorie klingt das gut. In der Praxis war es dann relativ schnell belanglos, finde ich. Also ich finde das auch gut, das System mit den Agenten, dass es das gibt. Und dass die auch in der Lage sind, Rohstoffe zu schmuggeln. Das finde ich auch gut. Aber auch das ist nicht wirklich durchdacht. Denn wenn ich zum Beispiel innerhalb einer Quest jemanden suche, der sich in einer Region aufhalten soll, nordwestlich von Osaka, irgendwo in den Wäldern oder so, dann kann ich das jetzt so machen, wenn ich keinen Agenten schicke und mich selber auf die Suche mache, finde ich den vielleicht mit Glück, wenn ich so ungefähr da in der Region unterwegs bin. Und wenn ich da diesen Beobachtungsmodus nutze, finde ich den irgendwann als blauen Punkt irgendwo. Man muss natürlich dann auch wirklich suchen, das, was du schon sagst, das stimmt. Wenn ich einen Agenten, wenn ich die Weltkarte aufmache und in dieser Region einen Agenten dort platziere und hinschicke, dann gibt's quasi so einen Ping, wie so eine Suche drumherum um dieses Gebiet. Und sollte sich derjenige dort befinden, wird er auch sofort direkt angezeigt. Das heißt, ja, in der Theorie ist das ganz nett. Und aber diese Bedrohliche, dass ich zum Beispiel, nutze ich meine Agenten jetzt für die Suche oder eher für das Schmuggeln, in die kam ich deshalb nicht, weil irgendwann tatsächlich kaum noch etwas richtig zu suchen war, denn die Beschreibung, die es gab für die Leute, die waren schon so gut, dass wenn man sich einmal in der Region aufgehalten hat und dort zum Beispiel das Gebiet mit dem Adlerblick geöffnet hat, da unterwegs war, konnte man die auch so finden oder man hat irgendwann eben 5, 6 Agenten, dann schickt man eben einen auf die Suche der laufenden Quest, wenn man mal ein paar Probleme hat und hat immer noch 5, die man dann fürs Schmuggeln benutzen kann. Und weil irgendwie das Bedürfnis, das spielerische Bedürfnis gar nicht da war, also dieser Zwang gar nicht da war, diese Zwickmühle für mich. Muss ich jetzt Rohstoffe großartig haben, um etwas auszubauen, oder muss ich jemanden finden? Es plätschert so.
Ja, du hast recht, es plätschert. Also unterm Strich, das ist aber genau wie beim Schleichen, beim Kampfsystem. Am Ende ist Assassin's Creed immer viel Plätschern dabei.
Ja.
Also da stimme ich dir vollkommen zu. Ich fand es trotzdem, ich habe Rohstoffe gebraucht, also ich habe mir teilweise überlegen müssen, wofür ich die einsetze. Und was du meinst, mir ging das auch so, dass ich irgendwann gar nicht mehr die brauchte, weil ich wusste dann schon der Beschreibung nach, wo das sein muss, aber das fand ich was Gutes, weil dann hat man die Welt ja kennengelernt dadurch. Nicht dadurch, aber ganz allgemein. Also,
ich hatte halt tatsächlich damit gerechnet, das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil es war in der Beschreibung sogar erwähnt, meines Wissens, dass es auch verschiedene Fraktionen geben soll. Da habe ich nichts gefunden, tatsächlich nicht. Es gibt natürlich Geheimorden, bestimmte Verbindungen von Banditen oder Ronin, die sich zusammentun. Und die werden dann auch in der Questübersicht in so einem Kreis dargestellt. Aber meist geht es darum, dass man die dann alle nacheinander tötet. Es ist aber nicht so, dass es spielerisch relevante Fraktionen gibt,
nee.
Die man jetzt über seine Agenten oder auch, und da komme ich vielleicht, da schmeiße ich jetzt einfach mal Star Wars Outlaws rein. Das kam ja nicht von einem Ubi-Studio, sondern von Massive.
Ja.
Und das hatte ein sehr schönes Fraktionssystem mit Gebieten, in die man dann erst nicht rein durfte, wenn man nicht zu dem Clan gehörte oder zu der Fraktion, wenn man sich mit denen nicht gut Freund war, dann wurde man sofort rausgeschmissen oder sogar beschossen.
Ja.
Und man musste sich seine Loyalität über Aufträge erarbeiten und konnte dann in mehreren Stufen mehr Zugänge bekommen. Und das wäre wunderbar gewesen für dieses zerstrittene Japan. Seinen Clans und mit seinen Burgen. Das, also natürlich ist das jetzt wieder dieses nice to have und so weiter. Aber das habe ich so ein bisschen vermisst, weil laut der Hintergrundgeschichte kämpfen da ja verschiedene Fraktionen gegeneinander. Aber davon spürt man nicht wirklich viel.
Ich hätte schon gedacht, dass man das spürt, weil man verschiedenen begegnet und weil man teilweise ja man kann auf der Straße in Kämpfe eingreifen, wo sich zwei Parteien irgendwie offenbar miteinander bekämpfen eben. Und man kann die beide töten und angreifen. Mhm. Also man sieht schon, dass das zwei verschiedene sind, die einem trotzdem feindselig gesinnt sind, wenn man das so will. Also es ist vorhanden, aber sie erzählen die Geschichte sehr geradlinig und geben dir keinen spielerischen Freiraum, ja.
Ja, und dafür, dass es da eben auch um eine Gegend geht, in der, was sie auch gut machen übrigens in der Landschaft, das möchte ich auch nicht vergessen, ist die Darstellung von verheerten Gebieten, wo es noch qualmt und raucht, wo so Ruinen sind, und gleichzeitig von Burgen, die gebaut werden, also die von Osaka zum Beispiel, da sieht man auch das ganze Material, also man merkt, da ist einiges im Umbruch.
Ja, der ganze Wald ist da teilweise abgeholzt.
Ja. Aber es kommt halt sehr selten vor, dass es diese offenen Konflikte gibt oder dass man das Gefühl hat, jetzt bin ich hier in einer Gegend, wo der Clan XYZ das Sagen hat und jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen.
Das stimmt, ja. Man muss immer aufpassen eigentlich.
Und das sorgt auch für diese Gleichförmigkeit. Das haben andere Spiele schon besser hinbekommen. Was mich auch gewundert hat, ist sowas. Du kommst in eine Gegend, wo die Häuser in Schutt und Asche liegen, wo es noch qualmt, wo es wohl offensichtlich ein Gefecht gegeben hat. Sowas kennt man ja auch aus The Witcher und anderen Spielen. Und dann sind da Zivilisten, Passanten und dann weint da wieder jemand oder da ist da jemand und niemand in diesem ganzen Ruinengebiet, wo ich war, sagt was. Ich kann von niemandem erfahren, was hier passiert ist. Ich kann innerhalb der Ruinen auch nichts finden, was mir einen Hinweis gibt. Und erst irgendwann später, als es dann mal eine Quest gab, die genau damit zu tun hatte, hat sich dann da jemand versteckt. Und das ist genau das, was Ubisoft nicht so richtig hinbekommt. Also über das reine Environmental Storytelling hinaus noch ein Questbezug on the fly.
ja, würde ich mir auch wünschen. Mehr Interaktion mit der, hauptsächlich mit der Bevölkerung, wäre wirklich wünschenswert gewesen in dem Fall. Wobei, weil du es übrigens erwähnt hast, was ich sehr mag, ist die Art und Weise, wie sie das Questboard, ich nenne es einfach Questboard, ich weiß gar nicht, wie es im Spiel heißt, weil du hast eine Fläche, auf der dargestellt ist, zum einen sind in einem Kreis sind abgebildet deine Ziele, an denen du Rache nehmen willst, also an denen Naoe Rache nehmen will. Und dann kommen immer mehr von diesen Kreisen, kleinere und größere dazu, wo es immer verschiedene Personen gibt, die man, du hast das schon erwähnt, teilweise meucheln soll. Teilweise sind aber auch, da geht es um die Bewohner in einer bestimmten Gegend. Dann geht es um, es sind total verschiedene Gruppen von Aufgaben, und man sieht, was man davon schon erfüllt hat und welche nicht. Und man kann jederzeit quasi alles machen. Ich finde das eine sehr schöne Art zu visualisieren, dass ständig in der Welt verschiedene Dinge sind, die irgendwie passieren und die man noch am Laufen hat, ja.
Das ist ästhetisch ansehnlich. Das hat mir auch gut gefallen.
Es fühlt sich nicht an wie Listen, die man abarbeitet, sondern wie, also ich habe das Gefühl, das ist die Abbildung einer halbwegs belebten, zumindest spielerisch halbwegs lebendigen Welt. Das fand ich echt schön.
Es entstehen immer mehr Kreise und jetzt hätte ich mir gewünscht, dass es zwischen diesen Kreisen auch mal Bezüge gibt. Dass irgendwas passiert. Was man sagen muss, was positiv ist, dass wenn du zum Beispiel so einen Clan hast, so einen brutalen Clan, der seine Umgebung tyrannisiert und du hast dann alle Mitglieder, die du killen sollst, dann kannst du, je nachdem, in welcher Reihenfolge du das machst, auch sagen, ich verschone zum Beispiel die älteste Tochter, weil die nichts damit zu tun hatte. Du hast ab und zu die Wahl und der, den du verschonst, der wird dann so gold umkreist. Und da er erhofft man sich natürlich, dass das dann irgendwann nochmal eine positive Konsequenz hat. Es gab zum Beispiel diese eine Geschichte, da, wenn man dort den Vater, der für alles verantwortlich war, getötet hat, konnte man danach jemanden verschonen. Das war auch in einem anderen Kreis so. Und da erhofft man sich natürlich, dass es sich nochmal auswirkt.
Ja, was ich auch interessant oder Kurzbemerkung dazu, dann was anderes. Die ich finde die einzelnen Geschichten, die Assassin's Creed erzählt, also quasi die Nebenquests, zum größten Teil auch interessant und schön gemacht. Mhm. Das sind längere Sachen, die sich teilweise über mehrere Kapitel entwickeln. Manchmal geht es auch erstmal nicht weiter, sondern erst später. Das finde ich wirklich sehr angenehm.
Boah. Innerhalb dieser Quests ist es dann auch wieder interessanter.
Ja, ja.
Wenn du zum Beispiel Teil einer Teezeremonie sein sollst,
oh ja.
Und wenn du dir aussuchen kannst, in welchem Kimono du dort auftrittst, dann hast du zum Beispiel die Wahl, nimmst du den eher schlichten roten oder nimmst du den extravaganten portugiesischen schwarzen Stoff?
Ja. Was hast du gemacht?
Ich habe den schlichten roten genommen.
Ich auch.
Aber meine Tochter hat zum Beispiel einen extravaganten schwarzen Stoff genommen.
Okay.
Dann habe ich sie gefragt, wie das, ob da eine Reaktion war. Und ja, darauf gab es eine Reaktion. Und interessanterweise, innerhalb dieser Quest kannst du dann auch entscheiden, wer von den potenziellen Verbrecherinnen, man sucht ja diese Killer hinter der Maske und dazu gehören auch Frauen. Und ich verrate jetzt auch nichts, aber irgendwann soll man dann innerhalb dieser Teezeremonie nah herankommen an eine dieser Mörderin. Man weiß aber nicht genau, wer es ist. Drei Frauen stehen zur Wahl. Eine verabschiedet sich dann irgendwann und man hat nur noch zwei. Und muss sich entscheiden, willst du die Linke damit konfrontieren oder die rechte Lady? Meine Tochter hatte sich für die Linke entschieden. Das war die falsche. Und hatte
das auch gemacht.
Und ich hatte mich für die rechte entschieden. Das war wohl die richtige.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn, Jörg, aber okay.
Jedenfalls rennt die eine dann weg und die andere, die kannst du dann irgendwann aufsuchen und töten.
Ja.
Innerhalb der Hauptstory, also wenn es darum geht, sich zu rächen an diesen Charakteren, da werden dann ab und zu ganz nette kleine Geschichten erzählt und das hebt es auch über das Niveau von Rise of the Ronin.
Ja, das mit Ronin wollte ich nicht sagen, aber das wollte ich auch gerade sagen, nicht nur in der Hauptstory, aber so, wie soll ich sagen, so mechanisch die Welt ist und so unbelebt an vielen Stellen. Assassin's Creed lebt in diesen vielen kleinen und natürlich in der großen Geschichte. Das dann aber wirklich sehr gut, würde ich sagen. Also da machen sie vieles wett. Es gibt nur eine Sache, die ich wirklich ärgerlich finde. In manchen Dialogen kann man eine Entscheidung treffen. Und ich habe es noch nicht durchgespielt. Vielleicht habe ich nur die falschen gesehen bis jetzt. Vielleicht kommt dann noch mehr. Bis jetzt bringt diese Entscheidung fast gar nichts. Ob du jemanden am Leben lässt oder nicht, die anschließende Sequenz war komplett die gleiche. Also war wirklich praktisch komplett die gleiche. Da war ein kurzer Moment war anders. Es hat sich tatsächlich darauf ausgewirkt, ob sich sofort eine bestimmte Person Naori anschließt oder nicht. Das fand ich dann wieder cool, aber im jeweiligen Moment ist es seltsam, wie wenig das tut, ob man sagt, lass ihn leben oder bring ihn um.
Wenn man diese Messlatte anlegt und das mit Rollenspielen vergleicht, dann ist Assassin's Creed schwach. Das schafft es einfach nicht. Leider suggeriert es ja dadurch, dass es dir so ein Abenteuer anbietet, mit einem erzählerischen Hintergrund voller Konflikte, aber eben auch mit Verrat und mit Loyalität, mit Emotionalität, all das ist ja da, wird dir ja angeboten. Also erwartest du automatisch, dass das auch so ein bisschen besser ausgespielt wird. Dazu gehört ja auch das Verhältnis zwischen Naoe und ihrem Vater. Wenn man das jetzt mal vergleicht, wie es dargestellt ist, wie die Dialoge gestaltet sind, mit einem, ich nehme jetzt einfach Joel und Ellie von The Last of Us.
Oh ja, höchste Messlatte.
Ja, aber ich muss es jetzt nehmen, weil das ja auch ähnlich ist, so ein bisschen. Dann kann Ubisoft da einfach nicht mithalten auf der erzählerischen Ebene. Da sind einfach manche Dialoge, die sind okay, die sind gut, aber manche sind auch so, wenn man sich denkt, mein Gott, das ist wirklich eine ganz platte Rachegeschichte. Es geht immer nur ums Killen. Naoe als Charakter ist auch sehr fixiert darauf, obwohl du an einigen Stellen eben auch einwirken kannst auf andere. Das fand ich dann wieder gut. Du kannst auf andere einwirken und quasi sagen, ja, hier, die Rache ist das Einzige, oder aber verschone doch, verzeih doch oder verschone.
Ja, das fand ich halt so, ja, stimmt. Was schon auffällig ist, das Spiel will einen sehr, will Naoe ganz stark in die Richtung entwickeln, verzeihen und verschonen und nachsichtig sein und vergeben und vergessen, nicht vergessen, aber vergeben. Das fand ich nämlich, dort fand ich sehr unglücklich. Das ist noch relativ am Anfang. Naoe ist, wie gesagt, von Anfang an auch auf Rache aus. Und ich wollte das Rollenspielen. Es gibt auch eine Szene, da ist sie wahnsinnig wütend und das ist gerade ein kleiner Höhepunkt ihrer Rache. Und ich dachte, okay, jetzt, dann hat man die Entscheidung, da weiterzugehen oder das zu lassen. Und ich dachte, nee, die lässt es jetzt nicht, die kann das gerade nicht. Das hat sich für mich nicht so angefühlt, die war da noch nicht raus. Und das Spiel geht da nicht mit. Und genau diesen Aspekt, dieser Rollenspieligkeit, die haben sie nicht konsequent genug drin. Ich mag die Geschichte sehr. Ich finde sie gut. Ich finde sie auch nicht überragend. Also mit Last of Us würde ich es einfach nicht vergleichen. Davon ist es weit weg. Aber es ist eine gute und gut erzählte Geschichte. Es fehlt aber wirklich an diesen, wie soll ich sagen, feinsinnigen Details in der Darstellung.
Manchmal. Ja, das ist dieses, es gibt diese abrupten Wechsel innerhalb der Dialoge, wo man sich denkt, das ist jetzt einfach nicht glaubwürdig. Oder ich hätte es gerne anders gespielt. Und der Vergleich mit The Last of Us, der ist vielleicht, was das Thema Gewalt angeht und Rache. Und junges Mädchen, Vater, Beziehung und so. Deswegen habe ich das so ein bisschen aufgemacht, um auch Ubisoft da so ein bisschen einzunorden, wie weit weg die eigentlich noch sind. Und man kann auch weiter runtergreifen. Also die Ubisoft ist in der Oberfläche sehr gut, was das Historische, das Architektonische und Landschaftliche angeht. Aber unter dieser Oberfläche sind sie nicht gut genug, was das Erzählerische, das Progressive in der Entwicklung angeht. Und ich finde, es war auch eine unglückliche Entscheidung, zwei Charaktere zum ständigen Wechsel anzubieten. Das hat mir nicht, weil ich habe mit Yasuke einfach keinen Spaß. Der ist ein Bulldozer, das ist halt ein Tank, der alles platt macht. Und es gab eine Situation. Am Anfang ist man Gott sei Dank sehr lange mit Naoe unterwegs. Das ist natürlich mein Lieblingscharakter als Schleichfan. Ich wollte eine Shinobi spielen. Und irgendwann kommst du nicht drum herum, auch Yasuke zu spielen. Es geht einfach nicht anders. Und es ist auch gar nicht mal so, dass er als Charakter irgendwie nicht interessant wäre.
Nee, im Gegenteil.
Der wurde ja von den Portugiesen da quasi erst als eine Art Sklave gehalten, ist dann zu dem Nobunaga gekommen, für den er interessant war. Der hat natürlich auch eine Hintergrundgeschichte. Das ist es gar nicht. Aber wenn ich ihn dann spiele, fühle ich mich halt wirklich erinnert an ganz plumpes Hack and Slay. Und ich habe auch gemerkt, wie wenig man sich um ihn bemühen muss, damit man mit ihm Erfolg hat. Bei Naoe ist es immerhin noch so, du musst schon blocken und auch kontern, ne? Damit du da wirklich erfolgreich bist im Nahkampf. Bei ihm ist es so, ich komme nach irgendwann 20 Stunden, bin ich mit ihm unterwegs. Und dann macht das Spiel das ja so, auch wenn du ihn nicht gespielt hast oder lieber mit Naoe unterwegs bist, steigen beide gleichzeitig auf und bekommen auch Kenntnispunkte. Und ich hatte bei ihm, ich glaube, 40 oder 50 Kenntnispunkte nicht ausgegeben. Also ich habe mich weder bemüht um seine Kampfkunst, noch seine Ausdauer, sein Leben, irgendwas, um gar nichts. Und er kann ja im Vergleich zu Naoe zum Beispiel, nur er kann Bögen benutzen. Das hat mich auch gewundert. Und Schusswaffen, die brauche ich jetzt nicht, aber einen Bogen hätte ich schon gerne auch als Shinobi mal benutzt. Das darf sie nicht. Und eben auch andere Waffen, die sie nicht benutzen darf. Was ich sagen will, ich übernehme seine Rolle, bin in einer heiklen Situation in einem Burgkampf gegen dutzende Gegner, auch gegen mittlere Bosse, habe keinen einzigen Kenntnispunkt ausgegeben und schaffe es auf Anhieb. Und nutze halt mein Stürmen durch diese Holztür, das finde ich auch ganz unglücklich, auch wenn es natürlich ein Actionspiel ist letztlich, aber dass er so durch massive Holztüren brettern kann wie ein Bulldozer. Auch seine Kills, finde ich, wenn er die Leute aufspießt auf seinem Katana und so nach oben. Das hat dann nichts mehr mit der Eleganz zu tun, die ich in Ghost of Tsushima vorgefunden habe und die mich an Kurosawa erinnert hat. Also ich war mit Yasuke ganz unzufrieden und musste ihn noch nicht mal entwickeln, um dann mit ihm erfolgreich zu sein. Das fand ich auch sehr bezeichnend.
Ja, sehe ich ähnlich. Er ist eine Kompromisslösung quasi. Ubisoft sagt, falls ihr es einfach durch einen Assassin's Creed prügeln wollt, dann spielt mit ihm. Das hat für mich auch überhaupt keinen Reiz. Was ich sagen muss, wenn man dann mal mit ihm kämpfen muss und da man es da muss, und ich wusste, das sind immer nur kurze Momente und danach kann ich wieder Naoe spielen, ich fand es schon launig. Also mir hat das Bock gemacht. Wie gesagt, ich wusste, das ist für mich eh nicht das Spiel. Und die Art und Weise, wie wuchtig er teilweise seine Gegner plattwalzt, ist schon geil.
Wir haben ja vorhin immer gesagt, Naoe messert sich durch, Yasuke metzgert sich durch. Also der haut die Köpfe da runter, der ist da unterwegs. Das ist schon, das ist quasi auch ansehnlich anzusehen, weil es so brachial ist. Aber es ist eben nicht so cool ansehnlich wie bei Ghost of Tsushima mit dem Samurai.
Das ist was ganz anderes.
Ja, das stimmt. Und dann ist es ja auch so, dass mich dann sogar ein bisschen geärgert hat, ist, sobald beide in einem Team sind, sagen wir mal so, bekommst du ja auch weiter Quests und dann poppen neue Sachen auf der Weltkarte. Manche davon sind offensichtlich für Yasuke. Mhm. Das finde ich dann okay. Aber dann gibt es auch Quests oder auch Punkte, da soll man zum Beispiel den kleinen Jungen irgendwo treffen im Wald oder man soll irgendwo, gibt es eine Möglichkeit, jemanden zu sprechen. Und wenn man das dann mit Naoe macht und dorthin kommt, wird manchmal gesagt, nee, ich brauche quasi einen Samurai, du kannst das hier nicht machen. Oder du kommst an eine Stelle, da ist eben wieder so eine Holztür, die kann nur Yasuke zerstören. Jetzt ist das Spiel so komfortabel, dass du noch in dieser Situation, dass du jetzt nicht umsonst dorthin gewandert bist, sondern dass du auf Knopfdruck quasi wechseln kannst.
Ja.
Das ist natürlich nett und komfortabel, aber auch komplett letztlich natürlich unrealistisch, dass ich jetzt einfach hier die Spielfigur wechseln kann, die ja eigentlich gar nicht offiziell zusammen unterwegs sind. Und das fand ich ein bisschen, das hat mir nicht so viel Spaß gemacht und ich habe dann meist mit Naoe versucht weiterzuspielen.
Na klar.
Ein Aspekt haben wir vielleicht noch vergessen, der hinzukommt, aber der auch gar nicht so richtig relevant ist, obwohl er interessant klingt, dass du in deiner Basis nicht nur Gebäude bauen kannst, wie zum Beispiel eine Schmiede, einen Stall, ein Arbeitszimmer, und die kannst du in 2-3 Stufen kannst du die noch aufrüsten, um noch mehr Boni zu bekommen,
ja.
Sondern dass du dort mit der Zeit eben auch Verbündete ansammelst, wie zum Beispiel so eine recht mächtige Priesterin, Yaya heißt die, die dort wartet und die du dann auch, ähnlich wie bei Rise of the Ronin, wo du ja auch Verbündete in den Kampf rufen konntest, kannst du die dann auch in den Kampf rufen. Ja. Hast du das mal gemacht?
Ja, das hatte ich vorhin schon gemeint, dass du das per Knopfdruck quasi kannst du die zur Hilfe rufen. Die müssen, also nicht nur in den Kampf, die können auch Stealth Kills aus.
Ja. Und die kannst du auch noch innerhalb des Dojos, wenn du das baust in deiner Basis, kannst du deren Fähigkeiten noch entwickeln, sodass zum Beispiel die Yaya, die kann dann, wenn sie in den Kampf eintritt, dann schlägt sie sofort jemanden bewusstlos oder so. Ne? Das sind dann so Sachen. Und dann gibt's eben auch noch einen Shinobi, den man anheuern kann und solche Sachen. Also da gibt's schon noch eine gewisse Entwicklung. Aber was mir so fehlte nach, und jetzt reden wir über eine Zeit nach so 25 bis 30 Stunden, war dann eben noch irgendetwas über die Story hinaus, das mich dann noch weiter spielerisch ködert.
Ja.
Und da war die Landschaft vielleicht noch. Ich wollte noch diese eine Gegend sehen.
Ich weiß, was du meinst, und ich habe das Gefühl auch, man hat sehr schnell das Gefühl, dass man alles wesentliche Spielerische gesehen und gemacht hat. Für mich war das, was ich vorhin gemeint hatte, da die Stealth-Action für sich sehr gut ist, hatte ich immer meinen Spaß daran, weil es fantastisch aussieht sowieso. Ich wollte auch einfach nur sehen, wie es hier und da aussieht, genau, wie es zu den verschiedenen Jahreszeiten aussieht. Die wechseln für mein Gefühl übrigens einen Tick zu schnell, da hätten sie sich länger Zeit lassen können.
Ja, es geht manchmal doch zügig.
Ja. Aber das ist nur eine Kleinigkeit, aber da dachte ich manchmal, ui, schon wieder Frühling, Sommer, Herbst, Winter rum.
Ja, mir gefällt es auch solide bis gut. Auch noch ein Tick besser als Mirage. Aber das liegt daran, dass mir hier das Szenario so entgegenkommt und dass ich auch anerkenne, was wir ja schon besprochen haben, dass Ubisoft das einerseits die historischen Hintergründe der Geschichte der Shinobi mit der Provinz Iga, das haben sie sehr schön verwoben mit ihrer Assassinengeschichte. Das ist ihnen wirklich gelungen. Auch die Wechsel innerhalb der Perspektive, die Wechsel innerhalb der Spielfiguren, das geht für mich nicht auf, weil da ist für mich der Qualitätsabfall zu stark, sodass ich dann letztlich eben nur mit Naoe unterwegs sein wollte. Da fehlt mir manchmal etwas mehr auch Ninja Fanservice. Es gibt diese eine Szene, da habe ich mich so gefreut, in der Burg, Ich hatte ja gesagt, man geht immer auf das Dach und dann gibt's da die Kiste, die kann man aber erst öffnen, wenn man die drei Samurai besiegt hat. Aber es gibt auch Situationen, da gibt's endlich mal diese berühmten Nachtigallenböden. Das war ein Alarmsystem im alten Japan, das man gegen Ninja installiert hat, in Festungen. In Kyoto zum Beispiel, da kann man in so einer Festung oder in so einem Tempel das selbst ausprobieren, wie das funktioniert. Und das war eine unheimlich coole Konstruktion. Und zwar sorgt die dafür, dass sogar bei leichteren Schritten auf dem Boden derselbige noch lauter sinkt. Und deswegen heißt dieses Alarmsystem Nachtigall. Und die waren so gebaut, die Böden, dass die Holzbretter, die wurden einzeln auf gemeinsamen Balken verlegt, aber die wurden nicht angenagelt, wie das sonst üblich war, sondern locker gelassen. Und sobald man sich da nur einen kleinen Schritt bewegt, haben die sich eben auch bewegt. Und an der Unterseite war eine Metallklammer. Und die war so ausgerichtet, dass bei jeder Bewegung so ein Nagel an der Klammer vorbeischrappt und dadurch entsteht so ein Quietschgeräusch. Und das gibt's tatsächlich in einer Festung, gab es den Nachtigallenboden. Da habe ich mich so gefreut, den entdeckt man auch nur mit dem Adlerblick. Und dann bin ich da oben und denke, okay, jetzt messere ich die Wache, die da steht. Aber da stand die Wache endlich mal so, dass ich dann nicht ganz so leicht hinkam. Von solchen Situationen hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht.
Ja, genau. Und ganz, ganz allgemein einfach ein paar mehr, ich sag mal, handgemachte Herausforderungen, eben spezielle Situationen, spezielle Sachen an verschiedenen, die es nur an jeweils einem Ort gibt, anstatt dass es überall gleich gut ist, quasi. Aber auch sehr einheitlich eben dadurch.
Ja, und vielleicht zum Abschluss noch zu den Agenten. Wenn man in Gebieten Alarme auslöst und es zum Beispiel nicht schafft, alle Wachen zu besiegen und gejagt wird, dann ist innerhalb dieses Gebietes eben auch der Alarm ausgelöst. Und man kann aber in seinem Hauptquartier in der Basis den Agenten auch einsetzen auf so einem Alarmgebiet, um selbigen eben wieder zu verschwinden zu lassen. Also mit den Agenten kann man nicht nur Waren schmuggeln und Questziele aufdecken auf der Karte, sondern man kann auch Alarmgebiete wieder zum Schweigen bringen.
Ja, so.
Wenn ich jetzt mal einen Vergleich nehme, also wir haben über Mirage gesprochen, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt so gespielt hast, aber du hast natürlich Star Wars Outlaws gespielt. Ging es dir manchmal auch so, ich hatte das Gebietssystem erwähnt und die Fraktionen, die Verbrechersyndikate, aber dann gab es ja bei Star Wars Outlaws auch noch dieses feine Element, dass man irgendwo lauschen konnte und dadurch eine Quest bekommen hat. Jetzt ist das hier so, in dem Assassin's Creed Shadows, dass man auch mal lauschen kann. Also man kann auch Leuten zuhören. Und manchmal ist es Teil einer Questfolge. Da geht es darum, komm nah genug heran an die Leute, damit du die Hinweise hörst.
Ja.
Aber manchmal ist man frei unterwegs. Und da gab es zum Beispiel eine Situation, da unterhalten sich Händler darüber, dass sich einer irgendwo im Lager eingeschlossen hätte. Aus irgendeinem Grund und die wissen nicht warum. In Star Wars Outlaws wäre das jetzt so gewesen, hätte ich das belauscht, wäre daraus eine Quest entstanden.
Ja, genau.
Hier ist das dann teilweise ganz komisch, dass dann gar nichts ist.
Ja.
Und da habe ich mir auch gedacht, haben die das vergessen? Wollten die das erst einbauen? Und ich habe die ganze Gegend abgesucht, natürlich nach dem Lager. Und da war dann tatsächlich auch eins. Und dann dachte ich, muss ich da mit Yasuke vielleicht rein? Aber es wurde ja auch nie eine Quest, eine offizielle, auf dieser Oberfläche, die wir erwähnt hatten. Das war manchmal komisch. Da wirkte das so, als wollten sie da noch was einbauen, aber haben es nicht. Und das fand ich in Outlaws wirklich gut.
Das war ja auch eine der Stärken von Outlaws, fand ich. Also in der Umgebungsinteraktion gerade. Das können gerne in jedem Spiel. Das hätte dem hier wirklich sehr gut getan. Eben weil es sonst so leer manchmal ist.
Und falls jemand an Outlaws verzweifelte vor dem Patch an den Infiltrationen, weil es da einen Alarm gab und man alles neu machen musste. Hier ist es so, es wird automatisch gespeichert, sehr häufig, und man kann auch manuell speichern. Auch innerhalb einer Burg.
Ja, und stimmt, und dann, wenn man, also es gibt eigentlich nicht den Fall, dass man, sobald man entdeckt wird, das Ganze vorbei ist. Hier haut man halt einfach ab und fängt nochmal neu an. Das hatten sie ja auch so gepatcht in Outlaws irgendwann.
Richtig. Und hier hätte schon geholfen, auch wenn Assassin's Creed immer zugänglich sein soll, das verstehe ich, aber dafür gibt es ja auch Schwierigkeitsgrade und auch dieses Shadows hat, ich glaube, 4 oder so Stufen. Hier hätte es auch gut getan, wenn man eben besondere Belohnungen bekommt für besondere Leistungen des Infiltrierens oder nicht entdeckt werdens oder meinetwegen auch mit Yasuke, wenn man da besonders gut kämpft, keine Ahnung. Und das ist so etwas, was mir dann auf lange Sicht fehlte.
Ja, mir fehlt das auch. Oder das, ich glaube, es hätte schon geholfen, wenn das Kämpfen allgemein schwieriger wäre, zumindest auf dem allerhöchsten Level, denn dann müsste man mit Naoe noch mehr aufpassen, dass man gar nicht erst in den Kampf gerät. Dann würde das die Stealth an Bedeutung gewinnen, was uns ja so ein bisschen fehlt. Und dann würde auch ein bisschen das Kämpfen mit Yasuo gewinnen, damit er sich, er walzt ja wirklich einfach überall durch.
Ja, er ist komplett kompromisslos. Es ist auch so, dass das ist mir einfach dann, obwohl ich habe auch nichts gegen einen Hack and Slay und so weiter, sieht ja auch ganz ansehnlich aus, aber es passt irgendwie gar nicht.
Ja.
Es ist auch so offensichtlich, jeder erkennt ihn natürlich, weil er ist ja nicht nur ein schwarzer Samurai, sondern auch ein sehr, sehr großer Samurai. Also er ist ja fast 2 Meter und dann auch noch so muskulös. Das heißt, er fällt selbst unter den bulligen Japanern auf sofort. Und so laufen dann die Situationen ja auch ab. Die Leute erkennen ihn schon von Weitem. Da stehen dann manchmal schon 10, 12 Soldaten irgendwie oder auch teilweise mit Gewehren und setzen auf ihn an. Und Yasuke setzt noch nicht mal einen Helm auf und macht alle platt.
Ja, das er ist schon ein bisschen ein Fremdkörper, zumal ja auch die Geschichte sich ganz eindeutig hauptsächlich um Naoe dreht und er dort einfach nur mit einer Rolle spielt.
Mhm.
Aber es würde genauso gut ohne ihn funktionieren.
Ja. Deswegen, da sind vielleicht unterm Strich für mich einige faule Kompromisse dabei, die das Ganze dann auf lange Sicht etwas entzaubern, wo ich sagen würde, das hat Ghost of Tsushima einfach besser gemacht. Das hat sich natürlich orientiert auch an der sogenannten Ubi-Formel, aber so wie dort die Formel abgewandelt wurde, war es für mich auf lange Strecke doch motivierender und eleganter. Vielleicht haben wir auch noch 1, 2 Sachen vergessen und die haben sich übrigens, Ubisoft Quebec hat sich Tsushima natürlich sehr gut angeguckt und da gibt's einige Dinge, die sie auch übernommen haben. Ich will jetzt Wind und Wetter, ist jetzt die eine Sache. Da kann man nicht davon sprechen. Das ist ja eine technische Entwicklung auch. Aber trotzdem spielt das hier eine Rolle. Es gibt auch einige akrobatische Parcours, die man absolvieren kann. Leider nicht so viele wie in Tsushima. Auf die habe ich mich so ein bisschen gefreut. Und es gibt auch diesen Aspekt, dass man Tieren folgen kann. Das war in 1, 2 Quests so. Das hat mich auch gefreut, dass ein Hund zum Beispiel bellte und wenn man ihm gefolgt ist, konnte man zum Beispiel ein entführtes Kind finden.
Wobei es die akrobatischen Abschnitte beziehungsweise auch so manche Höhle ist natürlich auch ein klassisches Assassin's Creed Element.
Ja.
Das hatten die auch schon immer.
Eben. Also da sind sie natürlich quasi beide in einem Subgenre mit ähnlichen Elementen unterwegs.
Ja.
Mir halt auf lange Strecke fand ich Tsushima harmonischer. Und bin auch sehr gespannt, was Ende des Jahres mit Ghost of Yotai passiert. Denn das spielt ja auch in einer anderen Zeit, in einer ähnlichen Periode wie dieses jetzt hier, wie Shadows, inwiefern sich das Team dort dann auch weiterentwickelt hat. Also von daher würde ich sagen, Assassin's Creed Shadows ist für mich ein solides bis gutes Abenteuer, das in seinen besten Momenten auch eines der besten Assassin's Creeds der letzten Jahre ist. Sonst hätte ich nicht so viele Stunden investiert, aber das leider nicht konsequent genug und auch nicht reduziert genug designt ist. Und vor allem das mit der Ausrüstung, das ist doch ein großer Dorn in meinem Auge.
Ja, ich glaube, ich sehe es sehr ähnlich. Wahrscheinlich würde ich es in Tick besser einsortieren. Es ist für mich ganz eindeutig eines der besten Assassin's Creeds überhaupt. Der letzten Jahre sowieso. Ich finde es ein richtig gutes Spiel, das durchgehend Spaß macht, wo aber auch ganz klar, mehr als bei anderen Spielen, so ein harter Cut, so ein harter Deckel nach oben ist, wo es nicht hinkommt, weil es dann eben zu gefällig, zu mechanisch ist.
Ich muss jedenfalls als historischer Tourist und so spiele ich das dann am Ende, muss ich auf jeden Fall noch einige Stätten besuchen und mir anschauen, auch wenn natürlich der Reiz der Architektur irgendwann verfliegt, weil natürlich vieles gleich aussieht. Das darf man jetzt auch nicht unterschlagen. Da kann aber auch Ubisoft nicht so viel dafür, denn buddhistische Tempel wurden nun mal so konstruiert. Und was ich ihnen auch anrechne, ist, dass sie versucht haben beim Interieur, weil das ist zum Beispiel Rise of the Ronin nicht gelungen, obwohl das spielte auch im 19. Jahrhundert, das war eine andere Zeit. Aber was hier gelungen ist, ist, dass sie die Räume nicht überfrachtet haben mit Gegenständen, sondern wirklich auch so, wie man sich das vorstellt, eben sehr spartanisch eingerichtet haben, mit wenigen Elementen, sodass dann einiges markanter wirken kann.
Und Naoe, was ich sehr mag, zieht sich immer, wenn sie reingeht, die Schuhe aus. Also sie zieht sich nicht aus, aber sie hat keine Schuhe an, wenn sie innen drin rumläuft.
Ja.
Sehr nett, dass sie daran gedacht haben. Also es ist, ich habe mich noch lange nicht dran satt gespielt. Es macht Spaß, das zu spielen. Trotz der Schwächen ist die Stealth Action einfach so gut, dass ich finde es cool. Sieht so schön aus.
Auf jeden Fall hast du es in deiner Titelstory für die G schon so eingeordnet, wie ich mir das dann auch vorgestellt habe und wie es dann auch gekommen ist. Und ich weiß auch, was du daran magst. Und ich bin ja auch ein Freund von Stealth Action und spiele das auch am liebsten. Aber ich sag mal so, dieser Nervenkitzel, diese Gänsehaut, das ist dann irgendwann, weicht dann dem Komplettieren und Sammeln.
Ich weiß, was du meinst. Es ist wie immer Assassin's Creed für mich ein Spiel, das ich zurücklehnen kann, bei dem ich sehe, das ist hier und da, das spielt sich schön weg. Das meine ich weder positiv noch negativ, aber das ist einfach, es spielt sich belanglos schön weg und das ist aber auch was Gutes. Aber es ist, ja.
Ja, ja, jetzt haben wir eine kurze Viertelstunde über dieses Spiel gesprochen.
Ja.
Also Ben, schönen Dank, dass du Zeit gefunden hast, mit mir über Assassin's Creed Shadows zu sprechen. Und ich denke mal, da kommen in naher Zukunft auch noch einige andere Spiele in der Richtung. Und wir können natürlich auch noch mal speziell auf dieses Genre eingehen und wie sich das so im Laufe der Jahre entwickelt.
Boah, ja, gerne. Da gibt's eine Menge, Mann.
Und hast du eigentlich schon irgendetwas im Auge, im Visier, was so in diesem Genre stattfinden wird, worauf du dich freust?
Boah, spontan gefragt, fallen mir Dinge immer häufig nicht ein. Die haben gerade neue Sticks angekündigt.
Richtig, das Sticks, der kleine Goblin kommt zurück.
Das war zumindest immer interessant. An größeren Sachen, ich wette, ich vergesse jetzt was, aber mir fällt spontan zumindest nichts ein. Das heißt aber nichts.
Ja, so ein großes Kaliber in der Hinsicht ist auch gar nicht am Horizont. Klar, jetzt Ghost of Yotai, da muss man mal abwarten, inwiefern das auch Stealth-Taktik in den Vordergrund stellt, aber ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube, das wurde sogar schon angerissen, dass das ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Und ansonsten warten wir einfach mal ab. Natürlich, klar, da kommt jetzt ein Metal Gear kehrt zurück, aber das ist ja dann ein Spiel, was es schon gab.
Ja, es ist, was man an Assassin's Creed Shadows schon auch sieht, oder ist zumindest ein weiteres Indiz dafür, dass Stealth Action, so gut sie teilweise gemacht ist, die klassische entwickelt sich eigentlich kaum weiter. Shadows hat viele gute Elemente drin, auch was das Figurenverhalten der Gegner angeht, aber es passiert wenig Neues.
Ja, bei meiner Kritik darf man nicht vergessen, dass ich das einerseits auch gar nicht erwartet habe, dass Ubisoft Quebec jetzt hier innerhalb der Stealth-Action neue Zeichen setzt oder so. Ja, ich habe so ein bisschen erhofft, aufgrund der Tatsache, dass es sich in diese Schiene begibt von Tenchu und Co., und ich bin auch dankbar dafür, dass ich mit Naoe einiges von dem erleben kann. Also schleichend oder an der Decke hängend und aus dem Schatten heraus messernd und Nebelbomben werfend. Das ist schon auch unterhaltsam und das ist eine coole Sache.
Ja, die klassischen Power-Fantasien, die wir Stealth-Actioner halt so hegen.
Ja. Okay, ja, ich hoffe, das war für euch einigermaßen interessant, was wir beide so analysiert haben zu diesem Assassin's Creed Shadows, das ihr aktuell für PC, PlayStation und Xbox da draußen findet. Und ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.